Auf diesen Podcast habe ich 3 Jahre lang hingearbeitet. Ein alter Freund von mir, noch aus der Schulzeit und heutiger Gast, hat seine Karriere im IT-Projektmanagement gestartet und ist dann über die IT-Beratung in den IT-Einkauf gekommen. Dort arbeitet er nun bei KPMG als Lead Buyer für IT und verantwortet somit auch Software-Auswahlverfahren. Warum das für uns im Vertrieb besonders interessant sein könnte, muss ich wohl keinem erklären. Wir haben uns heute bewusst viel Zeit genommen, weil wir viel zu selten diese direkten Einblicke in die interne Arbeitsweise von unseren Kunden bekommen. Und ja, wir haben über Ausschreibungen gesprochen, über Discovery, über generische Softwarepräsentationen, die KPIs im Einkauf, die Unseriösität von großen Discounts und viele mehr. Diese Folge ist eine absolute Goldmine für alle, die noch besser verstehen wollen, wie interne Entscheidungsprozesse beim Kunden funktionieren. Steig also jetzt mit mir direkt in diese Podcast-Premiere ein mit IT-Lead-Buyer von KPMG, Yannick Diek. Jetzt hatte ich gestern selber nochmal auf LinkedIn geschaut und war neugierig bei deiner Rollenbezeichnung. Da steht ja Lead Buyer IT. Vielleicht kannst du uns da direkt mal heranführen. Was heißt das eigentlich? Was ist Lead Buyer IT?
Lead Buyer IT bedeutet, dass ich für die KPMG in Deutschland verantwortlich bin für die strategisch-taktische und auch operative Beschaffung von IT-Leistungen. Das heißt bei uns alles rund um Hardware, Software, Telekommunikation, auch Marktdaten gehören dazu. Und was es bedeutet, ist, dass ich sowohl für die strategischen Prozesse verantwortlich bin, also für das Warengruppenportfolio, wie unterteilen wir eigentlich überhaupt unsere Beschaffungsthemen, wie gestalten wir unsere Beschaffungsprozesse. Ja, das heißt, als Lead Buyer, in vielen anderen Unternehmen nennt man das auch Category Manager. Ja, man ist dann für die Waren oder bei uns heißt es Einkaufsgruppe verantwortlich, stimmt dann mit dem Kunden die entsprechenden Maßnahmen ab und ist dann auch verantwortlich für das Führen von Ausschreibungen, für das Durchführen von Beschaffungsvorgängen. Ich habe da ein kleines Team aus inzwischen im IT-Bereich 4 Mitarbeitenden, die mich dort entsprechend unterstützen. Es gibt auch noch, ich sag mal, so ein Shared Service Center, was ebenfalls unterstützt, gerade im Bereich der operativen Beschaffung. Die Hauptaufgabe ist es, zu gestalten, wie KPMG IT-Leistungen schafft.
Vielleicht kannst du uns für den Kontext, also hast ja schon ganz viel Kontext gegeben, eine Sache würde mich noch interessieren. Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich typischerweise, wenn wir hier so Vertriebsleiter oder Pre-Sales Manager im Podcast haben, der Kontext der finanziellen Größenordnung ist auch immer schon eine spannende Sache. Teilweise haben wir hier im Podcast Menschen, die verkaufen Software, die geht bis zu 50.000 Euro. Wir haben aber auch Leute hier manchmal drin, die verkaufen Software bis zu 5 Millionen. Jetzt reden wir bei dir natürlich über Beschaffungsprojekte. Also in welcher Größenordnung befinden wir uns denn da?
Das ist immer die Frage, welchen Zeithorizont man da ansetzt. Ne? Gerade wenn wir über den Software-Einkauf sprechen, ist ja inzwischen die Miete der Standard, ja, es wird ja kaum noch Software gekauft. Das heißt, entweder als, ich sag mal, Mietlösung, die wir in unseren eigenen Rechenzentren betreiben, oder SaaS ist natürlich auch, ich sag mal, bei uns oder überall kommend oder hat sich schon extrem weit verbreitet. Und da macht es natürlich Sinn, dann immer direkt auf einen Zeithorizont von 3 oder 5 Jahren, ja, wir sprechen immer so von Total Cost of Ownership, entsprechend zu rechnen. Und die Beschaffungsvorgänge haben ganz unterschiedliche Größe, ich sag mal so, die Größen, die wir so machen über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren, sind so im Bereich 5 bis 10 Millionen. Das sind so ungefähr die Volumina, von denen wir da reden.
Wenn ihr jetzt für euch KPMG Deutschland Software kauft, also über wie viele Nutzer da reden wir denn da? Wenn dann, da gibt es ja bestimmt Softwarelösungen, die werden für jeden einzelnen Nutzer zugänglich gemacht und dann sind wir direkt bei, weiß ich nicht, Tausenden von Lizenzen in eurem Fall, oder?
Definitiv. Also wir haben je nach Zählart, das ist immer die Frage, was da reinzählt, ne, auch an, es gibt viele Temps, viele Werkstudierende, Praktikanten, aber so zwischen 15.000 und 18.000 Mitarbeitenden. Und ja, du sagst es, Software hat ganz unterschiedliche Anwendungshintergründe. Es gibt die eher business-specific Software, also die von einzelnen Fachbereichen getrieben wird, die teilweise von nur 15 Power-Usern im Fachbereich genutzt wird. Es gibt natürlich aber auch die Software, die von der ganzen Firma genutzt wird, entweder aktiv, also jetzt mal an die Microsoft-Lösungen denke, ich habe eben gestern auch Microsoft-Partner, das ist kein Geheimnis, ja, das wird nicht von jedem aktiv genutzt. Es gibt natürlich aber auch Lösungen, die eher, ich sage jetzt mal so ein bisschen indirekt genutzt werden, wie zum Beispiel unsere Beschaffungssoftware, ja, Einkaufssoftware, wo wir den Procure-to-Pay-Teil abwickeln. Da ist natürlich auch potenziell jeder mitarbeitender Nutzer, wenn auch nur als Anforderer und eben nicht als Bearbeiter von Vorgängen oder Ähnlichem.
Ja, gibt es Sinn. Und da sind wir auch ganz gut bei dem Stichwort schon bei der nächsten Frage, was mich mal umgetrieben hat, wie kommen denn überhaupt Einkaufsprojekte zustande? Ne? Wir haben ja, also ich komme jetzt aus der vertrieblichen Perspektive, wir reden ja in vielen Fällen zuallererst mit der Fachabteilung und schauen, okay, gibt es dort irgendein Businessproblem, ein Geschäftsproblem, was wir potenziell mit unserer Lösung lösen können? Gleichzeitig reden wir natürlich regelmäßig auch mit der IT, weil wir wissen, okay, wenn wir unsere Softwarelösung dort platzieren möchten, dann muss die irgendwann auch mal integriert sein. Da gibt es schon einen IT-Stack und so weiter. Also das sind so, ich sag mal, die zwei Usual Suspects. Und natürlich steht der Einkauf auch auf der Liste der Usual Suspects. Aber wo entstehen denn bei euch, also wie kommt denn so ein Einkaufsprojekt, so ein Beschaffungsprojekt, wie kommt das zustande bei euch?
Im Softwarebereich tatsächlich klassischerweise über die Fachbereiche, also entweder die IT, wenn die gesamte Firma der Nutzerkreis ist, oder eben über die spezifischen Fachbereiche. Bei uns ist es so, dass wir, und das kenne ich auch von ganz vielen Unternehmen, innerhalb der IT Kundenmanagement, Business Services Bereich haben, die eben die Schnittstelle zu diesen Kunden bilden, die mit den Kunden, den Bedarfsträgern regelmäßig besprechen, was ihre Bedarfe, was ihre Projekte für das nächste Jahr sind und dann diese Beschaffungsprojekte entsprechend initiieren. Rein theoretisch ist ja die Idee, dass man nicht direkt ein Beschaffungsprojekt startet, sondern dass man erstmal in eine sogenannte Make-Use-Buy-Analyse geht. Ja, also erstmal sich überlegt, welches fachliche Problem hat denn der Fachbereich hier und dann die IT erstmal schaut, okay, was ist denn hier jetzt der beste Ansatz? Ja, ist das irgendwas, ich sag mal, was wir gar nicht am Markt wahrscheinlich finden werden? Viele Unternehmen haben eigene Softwareentwicklungshäuser, dass sie eigene Software entwickeln tatsächlich. Oder haben wir nicht eventuell schon Lösungen im Einsatz, die einen ähnlichen Use Case verfolgen? Also keine Ahnung, braucht es die 10. Projektmanagement-Software oder haben wir nicht schon passendes Projektmanagement-Software im Einsatz? Gerade bei so einem großen Unternehmen ist es immer so, dass das Unternehmen häufig gar nicht weiß, was das Unternehmen so alles nutzt. Oder macht es eben Sinn, tatsächlich in eine Beschaffung zu gehen und eine neue Software zu erwerben?
Wann entscheidet ihr euch dafür, selber was zu programmieren? Oder ist das jetzt mehr so eine generelle Aussage gewesen und ihr macht das tatsächlich weniger?
Wir machen das tatsächlich. Wir haben eine ganze Menge eigene Softwareentwickler. Wir machen es immer dann, wenn wir der Meinung sind, dass wir es günstiger können. Das ist natürlich ein bisschen vermessen. Die Frage ist immer, wann kann man das günstiger? Man kann es in der Regel dann günstiger, wenn man von einer Standardsoftware eigentlich nur einen ganz kleinen Teil entsprechend braucht. Oder aber, wenn wir mit unseren Prozessen tatsächlich so individuell unterwegs sind und auch wirklich sagen, das ist für uns ein businesskritischer Prozess, bei dem wir auch abseits vom Best Practice, Leading Practice oder wie auch immer bleiben wollen, dass wir eine Lösung haben wollen, die wirklich nach den Anforderungen der eigenen Firma, der eigenen Prozesse entsprechend gestaltet wird.
Jetzt hast du Ausschreibungen schon mehrfach erwähnt und da werden wir auf jeden Fall mal auch gleich mal reingehen. Du hast aber auch gleichzeitig gesagt, bevor ihr beispielsweise jetzt in so einen formellen Ausschreibungsprozess reingeht, dann findet vorher schon so eine Evaluierungsphase statt. Du hast gerade gesagt, make or buy, geht mir auch ins Ohr, hast ja auch gerade schon erläutert, an welchen Kriterien ihr das festmacht. Ist das das Einzige, was vorher passiert oder habt ihr auch noch eine Phase, bevor ihr anfangt, ich sag mal, Excel-Listen aufzuschreiben mit Anforderungen, wo ihr mit potenziellen Anbietern in so einen informellen Austausch geht? Oder wie geht ihr ran, bevor ihr sagt, okay, hier ist es meine Anforderungsliste?
Was passiert? Ja, das kommt jetzt tatsächlich darauf an, wie der Vorgang oder wie stark er vom Einkauf begleitet wird. Der Einkauf hat dafür auch ein formales Verfahren. Wir nennen es RFI, Request for Information. Und das ist im Prinzip das Markterkundungsverfahren, wo unsere Idee dahinter ist, dass wir grob beschreiben, welches Zielbild wir verfolgen, dass wir beschreiben, wie die Ist-Situation ist und dann eben an den Markt gehen und zu sagen, was habt ihr hier entsprechend an Lösungen und gebt uns auch mal eine entsprechende Kostenindikation, wo es natürlich dann darum geht, in dem Schritt euch genau zu analysieren, was bietet an der Stelle der Markt. Und auch das, ich sag mal so, wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Wenn die Fachbereiche es selbst machen, haben wir es ganz häufig, dass sie eben anklopfen, klassisch anmessen, sich was präsentieren lassen und im Vertrieb im ersten Moment mitnehmen, oh super, die können das alles. Tatsächlich gehen wir da ein bisschen detaillierter vor, weil für uns natürlich sehr wichtig ist, was die einzelnen Funktionalitäten dann angeht, auch wirklich zu erfragen, naja, was kann denn die Software jetzt hier wirklich im Standard, ja, so quasi Auslieferungszustand, was kann sie, wenn sie entsprechend eingestellt wird, ja, so das der klassische Teil des Customizings, der möglicherweise sogar vom Kunden selbst gemacht werden kann, wenn er entsprechendes Know-how hat oder aufbaut. Und was sind denn Funktionalitäten, die gegebenenfalls entwickelt werden müssen? Weil häufig den meisten Vertrieblern so im ersten Kontakt, die Software kann immer alles. Ja? Alles, was der Kunde haben möchte, kann die Software. Und das ist natürlich immer tückisch.
Ja, du, das ist, du sprichst natürlich schon genau die kritischen Punkte an, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Lass uns mal ganz kurz auf diesen RFI-Prozess gehen. Das heißt, ihr bekommt, du hast ja gesagt, die Ursprünge für so ein Projekt kommen teilweise aus den Fachabteilungen, teilweise aus der IT. Sagen wir mal jetzt, okay, Fachabteilung sagt, hey, wir hätten gerne so eine Software, lieber Einkauf, könnt ihr uns unterstützen, beziehungsweise vielleicht machen sie sogar selber diesen RFI, hast du gesagt. Das heißt, habe ich dich richtig verstanden, wenn ein RFI stattfindet, bist du jetzt mit deinem Team noch nicht zwangsläufig von Anfang an involviert, sondern vielleicht erst später oder wie läuft es?
Genau, das ist so, ich sage mal 50-50. Es gibt natürlich viele Fachbereiche, die sich da schon mal vorab entsprechend informieren und es gibt Verfahren, die wir eben entsprechend sauber begleiten.
Über 1000 Menschen im Vertrieb und Presales von Unternehmen wie SAP, Salesforce oder LeanIX profitieren bereits heute vom DiscoDeck. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Entscheidungsfindung, wirtschaftliche Faktoren, Technologie und 5 weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Das DiscoDeck ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Klick dich jetzt rein und sichere dir dein Exemplar unter discodeck.shop. Direkter Link findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank für deinen Support und jetzt zurück zur Folge.
Das Ganze trifft auch auf eine große Herausforderung in Unternehmen und das ist das Thema Budget, weil natürlich immer die Frage ist, wie ernsthaft ist ein solches Vorhaben? Ja, jeder Fachbereich hat jeden Tag große Herausforderungen, Systembrüche, manuelle Prozesse, die sie gerne softwaregestützt umsetzen lassen wollen. Sie brauchen dafür natürlich entsprechendes Budget und die meisten Unternehmen agieren so, dass sie immer zu festen Zeitpunkten in Jahren Budgets beantragen, Budgetgenehmigungsprozesse haben für dann das entsprechende nächste Jahr und die Fachbereiche brauchen natürlich relativ früh so ein bisschen die Freigabe von ihrem Leadership, dass sie in so ein Softwareverfahren entsprechend gehen. Und da ist es nicht immer ganz einfach, den richtigen Punkt zu finden aus, wir sind früh dabei, stecken da wirklich viel Aufwand rein, weil es unglaublich wichtig ist für das Unternehmen, weil man natürlich auch in dem Prozess unglaublich viel Zeit und damit auch Geld verbrennen kann für ungelegte Eier.
Das heißt, wenn ich jetzt aus der Vendorenperspektive raus drauf schaue, habe ich es vielleicht geschafft, beim Fachbereich eine gewisse Relevanz für das Thema zu etablieren. Und der Fachbereich sagt auch, hey, wir haben hier tatsächlich eine Herausforderung. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt in einem Unternehmen wie bei eurem sofort irgendwie zum Abschluss komme, ist damit aber ziemlich gering, weil eigentlich das Budget erst nächstes Jahr dafür genehmigt werden würde.
Genau, das hängt jetzt ein bisschen von der Höhe ab, muss man sagen, ne? Also wenn man über relativ geringwertige Software, und das ist in jedem Unternehmen anders, was das so, wofür das zählt, ja, wo bei dem einen Unternehmen ist das alles unter 1.000, dann gibt es welche, die sind es unter 10 oder 10.000, 100.000, da ist jedes Unternehmen entsprechend unterschiedlich. Und tatsächlich ist das auch eine meiner größten Herausforderungen im Arbeitsalltag, dass die Fachbereiche häufig eben mit einer konkreten Lösung auf mich zukommen und sagen, hier, ich hätte gerne das. Mir ist es aber wichtig, dass wir natürlich vorher einsteigen und sie eigentlich mit einem Problem zu der IT und zu uns kommen, einem fachlichen, und wir eben sauber diesen Prozess, was ist denn eigentlich das Richtige, entsprechend durchführen. Weil erfahrungsgemäß ist sonst einfach zu erheblich mehr Fehlentscheidungen, Fehlauswahl kommt, weil der Fachbereich eben nur ungefähr beschreibt, was er gerne haben möchte oder auch vielleicht gar nicht beschreibt, was er haben möchte, nur so ein Problem im Kopf hat und dann durch die Beschreibung des Softwareanbieters sehr schnell genau auf diesem Trip ist und sagt, okay, und das löst mir doch hier mein Problem. Und am Ende stellt sich raus, nee, hätte ich mal in Ruhe drüber nachgedacht, ich brauche noch A, B und C. Und dann weiß man, okay, das geht aber nur, wenn wir doch grundsätzliche Prozesse anpassen oder noch die Software weiterentwickeln oder wie auch immer. Und das ist natürlich, ich sag mal, fast immer der Tod für einen kostengünstigen wirtschaftlichen SaaS-Einsatz zum Beispiel.
Jetzt gehen wir mal davon aus, ihr seid jetzt mit involviert in so einem RFI-Verfahren. Beschreibt mir mal, wie läuft denn das ab? Wie viele Vendoren ladet ihr da ein? Sind das 20 Leute, denen ihr sozusagen eure Unterlagen schickt? Oder sind das 5 Unternehmen? Und das sind dann auch die, die potenziell bei dem nachgelagerten RFP-Schritt dran teilnehmen? Führ mich da mal so durch, wie so ein RFI irgendwie abläuft bei euch.
Auch das hängt ein bisschen vom Markt ab. Wir machen ja vorher immer eine Marktrecherche und schauen uns an, wie viele Unternehmen es am Markt gibt, für die das gegebenenfalls interessant werden könnte. Auch da gibt es immer mal wieder Fehleinschätzungen, was so die Abgrenzung der Leistungsspezifika angeht. Ja. Aber ich sag mal, grundsätzlich kann man sagen, dass wir an einem RFI mehr Unternehmen beteiligen würden, an einem RFP, weil mehr mal eine Markterkundung machen. Jetzt hängt es aber auch ein bisschen davon ab, wie groß der Beschaffungsgegenstand dahinter ist. Ich versuche auch immer so ein bisschen mit zu berücksichtigen, was das auf der anderen Seite für Aufwand bedeutet. Ja? Also ich weiß ja durch den Austausch, auch durch das Hören deines Podcasts, natürlich ein bisschen die andere Perspektive. Ich war selbst mal auch vertriebsseitig Und ich weiß, dass man natürlich auch so ein bisschen Relevanz, Interesse erzeugen muss, auf der anderen Seite dort entsprechenden Aufwand reinzustecken. Oder eben die Hürde so niedrig setzen muss, dass man weiß, das kann das die andere Seite, ich sage jetzt mal, relativ schnell mit relativen Standardinformationen entsprechend beantworten. Und dann kommt schon mal vor, dass man eher so Richtung vielleicht 7 Unternehmen geht bei dem RFI, um sich das einfach mal zuzuschicken und anzugucken. Und ich sage jetzt mal dann in der Regel höchstens 3 Anbieterpräsentationstermine macht, wo man sagt, okay, das klingt für uns am vielversprechendsten, die schauen wir uns mal an. Und das ist dann auch klassischerweise so der Bereich, mit dem wir dann in den RFP gehen. Mhm. Das heißt, für uns ist mal eigentlich die absolute Untergrenze sind 3, in der Regel Obergrenze 5. Ja, auch hier wieder ein RFP-Prozess auf der anderen Seite ist nochmal deutlich aufwendiger als ein RFI-Prozess. Das muss auch entsprechend berücksichtigt werden. Wir wollen auch nicht, da sind vielleicht teilweise Unternehmen auch anders, aber unser Ziel ist es jetzt nicht, zwanghaft irgendwelche Vergleichsangebote von Wettbewerbern zu erzeugen, die sowieso keine Chance haben, sondern unser Ansatz, unser Versuch ist da schon immer, alle gleichberechtigt eine Chance zu geben. Wenngleich es schon natürlich immer so ist, dass man sagt, okay, da haben wir ein paar, die sind vielleicht eher die Herausforderer und ein paar sind eher die Platzhirsche, was vielleicht auch mit ihrer, ich sag jetzt mal, mit ihrem allgemeinen Marktruf zu tun hat.
Und du hast ja gerade das auch schon ganz am Anfang gesagt, so dieses Category Management. Es gibt ja so den Forrester und den Gartner. Ich bin sicher, das sind so Reports, die du wahrscheinlich dir auch anguckst, wenn ihr in einem RFI irgendwie seid. Ja, da gibt's ja dann immer diese vermeintlich etablierten Softwarekategorien. Sind die für euch hilfreich, diese 7, 8, 9, 10 Unternehmen zu so einem RFI einzuladen? Ist das so ein erster Ansatzpunkt, wo ihr eine Recherche startet?
Ja, tatsächlich. Wobei wir auch, ich sage es mal, klassisch auf Google-Recherche gehen oder eben auf, ich sage jetzt mal, branchenspezifische Messen. Sowohl wir als natürlich auch unsere Fachbereiche bewegen sich natürlich auf branchenspezifischen Messen. Also wenn ich jetzt ans Controlling zum Beispiel gehe, dann gibt es spezifische Controlling-Messen. Das heißt, die Fachbereiche haben in der Regel auch eine relativ, ich sage jetzt mal, breit aufgestellte Expertise im Bereich der Software, die es dort gibt. Also das heißt, die großen Player sind in der Regel bekannt. Und jetzt hängt es natürlich dann stark von Unternehmen ab, was ein möglicher Lieferant an der Stelle auch ist. Es gibt ja genug Unternehmen, gerade bei den größeren, die eben gerne auch lieber auf große Dienstleister oder Softwareunternehmen an der Stelle setzen, weil sie eben sich damit auch ein Stück weit Sicherheit einkaufen. Ja, weil wie bei jeder Auswahl hat man eine Chance, die richtige Auswahl zu treffen. Man hat aber auch immer ein Risiko, daneben zu greifen. Dann ist ja auch immer so die Frage, gerade in großen Corporates, übernimmt jeder da gegebenenfalls die Verantwortung dafür? Und das spielt natürlich auch ein bisschen eine Rolle bei den Entscheidern.
Lass uns da gerne mal reingehen. Ich meine, es gibt ja diesen schönen Satz, ne? Ich glaube, in den 90ern war der auch mal wahr, inzwischen vielleicht nicht mehr, aber no one ever got fired for buying IBM. Das ist ja das, was dahinter steckt. Verlasse ich mich auf einen großen, vermeintlich bewährten, wobei, wenn ich jetzt mal Richtung große Supermarktketten in Deutschland schaue, dann gibt es da ja auch so ein paar dreistellige Millionenprojekte, die durchaus auch mal in den Sand gesetzt werden, ne? Wo ich auch einen etablierten Softwarehersteller habe. Also am Ende ist es auch keine Garantie, ne? Aber wie managt ihr das intern, dieses Risikomanagement oder die Verstreuung der Verantwortung? Also wie bündelt ihr das oder wie verteilt ihr das, um am Ende sagen zu können, okay, wir haben hier einerseits geschäftlich eine gute Entscheidung getroffen, aber wir sind jetzt auch nicht angstgetrieben, jetzt irgendwie die falsche Entscheidung zu treffen, wo wir wissen, dass Angst wahrscheinlich kein Ratgeber ist.
Ich sag mal zwei Faktoren aus meiner Sicht. Das eine ist natürlich ein Stück weit die Verteilung von Verantwortung. Ja, man hat ja in der Regel, wenn man jetzt für einen Fachbereich eine Software beschafft, hat man einmal den entsprechenden Fachbereichsleiter, man hat die IT mit dem CIO, der diese Entscheidung mittrifft, und man hat den Einkauf, entweder den Lead-Buyer, den Einkaufsleiter oder sowas, die idealerweise gemeinsam eine Entscheidung treffen und sich dann für eine entsprechende Software entscheiden. So, das hilft immer, da einen entsprechenden sauberen Prozess zu haben. Was dann natürlich auch hilft, ist die Methodik, die der Einkauf vorher ansetzt, dass wir mit Bewertungsmatrizen arbeiten und die Fachbereiche natürlich vorher fragen, was brauchst du? Und wir anhand dieses Anforderungskatalogs dann auch unsere Bewertungsmatrix ableiten, für uns ein Stück weit gewichten. Wir haben jetzt den Vorteil, wir sind nicht im Bereich der öffentlichen Vergabe. Die müssen diese Gewichtung ja immer vorher verbindlich festlegen, auch entsprechend veröffentlichen. Große Herausforderung für die öffentlichen Auftraggeber, weil das natürlich, das kann man fast nur falsch machen am Anfang. Ja, das ist dann immer, da kann man immer gut angreifen als Vertriebler, wenn man das richtig versteht. Wir können da ein bisschen flexibler sein. Das heißt, wir können das im Prozess auch nochmal ein bisschen nach links und rechts entsprechend anpassen. Mhm. Wenn uns klar wird, dass wir die Prioritäten falsch gesetzt haben. Da muss man natürlich vorsichtig sein, dass man das nicht anpasst, weil nur nicht das rausgekommen ist, was man gerne haben möchte. Aber bei jedem Auswahlverfahren ist das eher eine 80-20-Sache, vorher die Kriterien festzulegen und sich zu überlegen, was einem wichtig ist und was einem nicht ganz so wichtig ist. Wir arbeiten klassischerweise mit Muss-, Soll- und Kann-Kriterien. Muss-Kriterien sind in der Regel K.O.-Kriterien. Wenn das nicht mindestens durch Workarounds erreicht werden kann, ist das für uns raus. Und so hat man am Ende idealerweise ein transparentes, nachvollziehbares Verfahren. Man kann auch mit den Softwareanbietern individuelle Feedbackgespräche führen und ihnen sagen, woran es gegebenenfalls gescheitert ist. Manchmal sind es die Funktionen, häufig ist es natürlich auch der Preis. Das ist natürlich immer die Idealvorstellung oder auch das Ziel des Einkäufers, dass wir am Ende des Prozesses eigentlich zwei übrig haben, die beide annähernd gleichwertig die fachlichen Anforderungen erfüllen, so dass wir dann, wenn wir in die finalen Konditionenverhandlungen, also Preise, aber auch, ich sage jetzt mal, die vertraglichen Regelungen, gerade im Softwarebereich, spielen auch SLAs eine sehr, sehr wesentliche Rolle, dass wir da eben auch noch ein Stück weit einen Hebel haben.
Also ultimativ ist im Prinzip dann dein Ziel, am Ende des Prozesses schon natürlich auch eine Vergleichbarkeit herzustellen. Eine Vergleichbarkeit von Mehrwertversprechen versus Preis oder Budget, was ihr gegebenenfalls schon habt, um dann darauf der Basis eine Entscheidung zu treffen.
Das ist auch eine der größten Herausforderungen, aber auch ein großer Mehrwert, der Einkauf an der Stelle schaffen kann, indem er sich eben löst von den Beschreibungen der Softwareanbieter und stärker geht auf die Anforderungen des Fachbereichs. Ja, wenn wir sagen, das ist das, was wir brauchen, schön, was ihr könnt, aber ihr sagt uns bitte, einmal sagt ihr uns, dass ihr das könnt. Das ist immer wichtig für den vertraglichen Prozess danach, ja, dass man eben das auch Vertragsbestandteil machen kann, dass man sagen kann, ihr habt gesagt, dass das entsprechend funktioniert. Jetzt müsst ihr es auch entsprechend bringen. Das ist dann aber auch in Präsentation oder immer mal gezeigt wird, ja. Und das Thema Demo spielt ja bei euch auch immer eine sehr, sehr große Rolle. Das gibt natürlich auch dem Softwareanbieter dann einen klaren Hinweis darauf, was dem Fachbereich wirklich wichtig ist und was man gegebenenfalls auch zeigen muss.
Da gehen wir gleich später nochmal rein in diese operativen Meetings auf jeden Fall. Ich würde jetzt gerne noch eine Sache aufgreifen. Du hast jetzt gerade beschrieben, dass ihr am Ende diese Verantwortung zwischen den drei Schlüsselpersonas, also der Leiter des Fachbereiches, der CIO und jetzt in deinem Fall der Lead Buyer, sozusagen die Entscheidung trefft. Habt ihr da eine Gewichtung drin oder hat da jeder, ist es gleichwertig so zwischen diesen dreien oder?
Das ist in der Regel nicht formalisiert. Und hängt durchaus auch von der entsprechenden Software ab und von der Größe. Wir versuchen immer alle entsprechend auch in diesem Prozess, in diesen Bewertungen entsprechend zu beteiligen. Auch wir merken ganz häufig, dass auch die Einkäufer, die auch IT-Einkäufer natürlich eine entsprechende Erfahrung haben in der Auswahl von der Software und die da häufig mindestens genauso gut die Fachlichkeit bewerten können, wie die entsprechenden Fachbereiche. Ja, vielleicht ein bisschen aus einer anderen Perspektive, aber das ist in der Regel auch sehr, sehr, sehr wertvoll und für uns natürlich auch immer hilfreich, wenn es da abweichende Bewertungen gibt, genau über diesen Grund der Abweichung zu sprechen. Ob es da eine unterschiedliche Wahrnehmung gibt oder gegebenenfalls auch noch eine Informationslücke, die es gegebenenfalls zu schließen gilt.
Du hast ja über eure Recherche gesprochen, du hast jetzt aber auch über das Engagement mit den Softwareanbietern gesprochen, teilweise Verhältnis 1:5, 1:7, je nachdem, wie es dann halt so ist. Wie viel Zeit verbringt ihr denn mit so einem einzelnen, also in Prozent mal gesprochen, wie viel Zeit verbringt ihr mit einem einzelnen Softwareanbieter über diesen Prozess hinweg?
Was zählst du alles dazu? Also was meinst du, was zählt mit Zeit, also mit Recherche, wie wir uns mit ihm auseinandersetzen und
Zeit,
wie wir
uns mit ihm treffen? Also aus der vertrieblichen Sicht gesprochen, wo ihr tatsächlich in Calls seid, in Meetings, in Angebotspräsentationen oder was auch immer. Also tatsächlich mit Menschen von der Anbieterseite Zeit verbringen.
Gute Frage. Hängt natürlich davon ab, wie komplex es ist. Je komplexer das ist, desto mehr Zeit muss man miteinander verbringen. Gerade wenn es technisch komplex wird, was das Thema Schnittstellen, Anbindungen an Vor- oder Folgesysteme angeht, da ist es schon teilweise so, dass es Sinn macht, auch komplette Anbieter-Workshops durchzuführen. Das ist aus meiner Sicht aber eher die Ausnahme. Das heißt, im Standard sind es vielleicht, ich sag mal, eine Stunde Vorgespräch, Präsentation zwischen 1 und 3 Stunden, auch hier wieder je nach Komplexität. Wir versuchen eigentlich immer den Teil der allgemeinen Unternehmenspräsentation kurz zu halten. Ja, das ist so ein bisschen wie im Bewerbungsgespräch. Man hat sich die Bewerberunterlagen vorher angeguckt. Also man weiß schon, welches Unternehmen da vor einem ist. Gerade wenn es große Softwarehäuser sind, da brauchen wir nicht die fünfte Präsentation von, du hast es genannt, IBM, SAP oder wem auch immer. Und dann stärker in die Lösung reinzugehen. Und dann folgen in der Regel, ich sag mal noch, Nachfragen, Klärungsgespräche, Verhandlungen natürlich. Also kommen wir vielleicht am Ende auf den Tag, also 8 Stunden oder so, die man da wirklich entsprechend in Austausch geht. Erfahrungsgemäß ist dann die Zeit, die man danach miteinander verbringt, sehr viel mehr. Zumindest natürlich mit dem Fachbereich, wenn es dann darum geht, die entsprechende Implementierung zu planen, gegebenenfalls eine Migration. Also das Projekt, die Projektzusammenarbeit ist dann in der Regel sehr viel intensiver.
Also wenn ihr jetzt durch diesen Prozess, ich nehme jetzt mal die Zahl 5 Anbieter nehmt, dann also 5 Tage insgesamt mit jedem Anbieter vielleicht so einen Tag, jetzt aus deiner Perspektive gesprochen, ne, den Fachbereich, den klammere ich jetzt mal aus. Aber vorher läuft ja auch die ganze Recherche und so weiter, ne? Also wahrscheinlich kommen wir, also ich will jetzt dir keine Zahlen in den Mund legen, ne, aber ich versuche jetzt gerade meinem Kopf mal auszurechnen, ne? Also bei 5 Vendoren sind es schon 5 Tage. Wahrscheinlich habt ihr vorher viele Tage, vielleicht sogar Wochen investiert, um eure eigene Recherche zu machen, um euch intern abzustimmen. Das stelle ich jetzt einfach mal, beziehungsweise hast du ja auch schon ausgeführt. Also dann bleibt ja für den einzelnen Vendor am Ende wahrscheinlich irgendwas zwischen 5-10% der Zeit übrig, wenn überhaupt, ne?
Absolut, ja. Also der Großteil der Zeit, das ist aber, ich sag mal so, die unabhängig von dem Ausschreibungsverfahren, so bei uns verbringen wir mit unserem internen Bedarfsträger, mit den internen Kollegen, internen Kunden, wie auch immer man sie nennen möchte, um mit ihnen für, ich sag jetzt mal, die Grundlage zu schaffen für ein transparentes Verfahren, für aber auch ein Verfahren, was auf Softwareseite oder auf Softwareanbieterseite für moderate Aufwände sorgt, sage ich jetzt mal so. Ja? Weil die Fachbereiche tun sich schon schwer, überhaupt, ich sage mal, so eine grundsätzliche Projektidee, Präambel zu schreiben. Also wenn man ihnen sagt, schreib doch bitte mal kurz runter, was du brauchst, tun sie sich sehr schwer damit. Und es ist natürlich aber auch unser Ziel, dass wir möglichst wenig Rückfragen generieren. Das heißt, wir lesen das schon mal, was wir vom Fachbereich bekommen, kritisch natürlich durch, um unsererseits schon Fragen zu stellen, die wir antizipieren, die eben im weiteren Prozess mit Sicherheit kommen würden. Weil ich sage immer, 2 Sachen sind unglücklich. Unglücklich ist natürlich, wenn wir unglaublich viele Rückfragen produzieren und niemand am Markt weiß, was wir eigentlich wollen. Na, das ist unglücklich. Mindestens genauso unglücklich, vielleicht sogar unglücklicher ist es, wenn wir am Ende Ergebnisse bekommen, die überhaupt nicht miteinander vergleichbar sind, weil es jeder komplett anders interpretiert hat. Also wenn ich jetzt mal vielleicht weggehe von der oder vielleicht ganz unterschiedliche Softwarelösung oder wenn ich im Bereich der Dienstleistung bin, ist es so, dass ich einmal ein Projektangebot bekomme über 200 Tage und eins über 2000 Tage. Und ich dann denke, okay, Moment mal, wir haben ja gar nicht also über Preise gesprochen, aber da muss ein grundsätzliches Missverständnis oder unterschiedliches Verständnis der Anbieter liegen.
Genau, da wollte ich jetzt auch gerade mal reingehen, weil du es gerade so schön anschaulich beschrieben hast, dass natürlich euer Ziel und vollkommen nachvollziehbar natürlich auch eine gewisse Vergleichbarkeit ist, ne, weil niemand will irgendwie mehr ausgeben für etwas, als es sein muss. Das ist ja auch schon mal klar. Ich kann mich an einen sehr konkreten Auswahlprozess erinnern, in dem ich mal drin war. Das war bei meiner Zeit bei Seismic, wo wir zumindest das Gefühl hatten, relativ spät selber in diesen Prozess involviert geworden zu sein, wie du ihn gerade beschrieben hast. Ne? Also da hat Recherche stattgefunden und wir waren vielleicht am Anfang nicht einer der 5, die gefragt wurden. Und wir kamen ein bisschen später rein, wurden relativ kurzfristig aber für eine Teilnahme einer Ausschreibung mit involviert. Haben also dann die Excel-Tapeten bekommen und wie wir natürlich dann drauf sind, haben wir natürlich in jede Spalte reingeschrieben, ja 100% compliant und wurden dann halt auch zur Präsentation eingeladen und durften das dann vorstellen. Und den Ansatz, den wir gewählt haben, weil wir, also unser Gefühl war zu dem Zeitpunkt, dass wir keine hohen Chancen haben, hier wirklich was zu gewinnen, weil wir, wie gesagt, relativ spät im Prozess mit dabei waren. Und darum haben wir einen Ansatz gewählt in dieser Anbieterpräsentation. Da würde ich mich jetzt mal sehr interessieren, wie du darauf reagieren würdest. Also wir haben im Prinzip, wir hatten 60 Minuten Termin, ne? In den ersten 5 Minuten haben wir irgendwie die 100, 150 Anforderungen, haben wir auf so eine PowerPoint-Slide geballert, haben geschrieben, hier ein großer Haken dran, ja, wir können alles, was ihr da hinschreibt, ist gar kein Thema. Ja. Hier sind übrigens auch 3 Kundenreferenzen, bei denen wir das schon genauso gemacht haben. Ja. Und die restlichen 55 Minuten haben wir über Dinge gesprochen, wo wir glauben, dass der potenzielle Kunde daran nicht gedacht hat. Also wir haben lauter Use Cases aufgezeigt, wo wir sagen, davon haben wir nichts gefunden in eurem RFP, davon nichts und davon nichts und davon nichts. Und hier sind übrigens die Mehrwerte, die wir heute schon damit generieren. So, lass mal darüber sprechen. Ja. Wie würdest du mit so einem Ansatz umgehen?
Also erstmal finde ich das durchaus clever, weil man sich damit ja relativ sicher abhebt von dem, was die bisherigen Anbieter wahrscheinlich präsentiert haben. Und man hat vielleicht so eine 50-50-Chance, sowieso einen Nerv zu treffen. Weil warum wird man gegebenenfalls später berücksichtigt. Das kann aus meiner Sicht immer so ein bisschen zwei Gründe haben. Das eine ist ein eher politischer. Irgendwann hat irgendjemand erfahren, wer da alles entsprechend beteiligt ist und hat sie gesagt, warum ist Seismic denn nicht dabei? So, und da gab es intern den Druck zu sagen, nee, die müssen auf jeden Fall auch eine Chance kriegen, warum auch immer, ja, aber die müssen auf jeden Fall eine Chance kriegen, die müssen beteiligt werden. Und deswegen wurdet ihr gegebenenfalls eingebunden. Die zweite Möglichkeit ist, dass man bisher unzufrieden war mit den Ergebnissen, die man bekommen hat. Also, dass man eben genau weiß, okay, da ist eigentlich keiner so wirklich dabei. Und gerade dann kann das natürlich helfen, was ihr gesagt habt. In dem anderen Fall, also wenn ihr quasi aus politischem Druck reingekommen ist, dann kann das extrem überheblich wirken und eher dafür sorgen, dass man sagt, nee, die gehen noch nicht mal auf das ein, was wir entsprechend haben wollen. Das ist so ein bisschen 50-50-Chance, wenn ihr nicht vorher wisst, warum ihr beteiligt werdet. Ja. Aber wenn es darum geht, dass die bisherigen Anbieter alle das nicht getroffen haben, kann es eben genau den Nerv treffen, dass man sagt, okay, hier ist jetzt mal jemand, der uns zum einen versteht und uns auch so gut versteht, dass er uns auch eben erklären kann, woran wir nicht gedacht haben. Ja, also der unser Geschäft an der Stelle versteht. Und das ist grundsätzlich etwas, was, glaube ich, einen extrem hohen Wert hat bei jedem Fachbereich, weil jeder Fachbereich, aber fast alle, wissen, dass sie unter Unsicherheit entscheiden, dass sie bestimmt Dinge vergessen haben, plus dass sie ja, dass es ganz häufig ja nicht nur darum geht, mit der Einführung einer Software bestehende Prozesse abzubilden, also nicht nur den Status quo abzubilden, sondern häufig damit ja auch der Wunsch nach Standardisierung, Effizienzsteigerung entsprechend verbunden ist und man deswegen natürlich ganz häufig auch mal sehr, sehr interessiert daran ist, die Sicht der Anbieter zu haben, weil man sagt, wenn man eben nicht in einem Prozess oder in der Lösung drin ist, wo die Anbieter der Meinung sind oder die, ich sag mal, eure Kunden, dass sie sich dort differenzieren. Was man sagen, keine Ahnung, jeder muss eine Bilanz aufbauen, jeder muss ein Controlling entsprechend haben, ja, und da sind wir auch nicht, wollen wir auch nicht ganz anders sein, oder jeder muss HR-Management betreiben, egal ob es rund um das Thema Management der Bestandsbelegschaft oder Management von Bewerbungen oder so, da wollen sich ja die wenigsten Unternehmen im Prozess abheben. Ja, und da geht es natürlich immer darum, vom Softwareanbieter auch die Rückmeldung zu bekommen, okay, was ist denn da jetzt Leading Practice? Was ist eure Erfahrung? Wie machen es andere Kunden? Und da natürlich dann direkt genau diese Feedbacks zu bekommen. Hier habt ihr was vergessen, da oder habt ihr daran gedacht? Habt ihr daran gedacht? Man will ja nicht direkt sagen, habt ihr vergessen, ne? Sondern eher die Frage zu stellen und zu sagen, na, unserer Erfahrung nach, andere Kunden treibt auch noch diese und diese Fragestellung um, wenn sie sich mit der Fragestellung von euch beschäftigen.
Im Prinzip wäre dann, wenn ich es jetzt mal in eine Handlung übersetzen würde, was du gerade gesagt hast, dann wäre ja eigentlich hier erstmal, bevor ich jetzt diese Ausschreibung nehme und wie wild einfach alles ausfülle und präsentiere, wäre eigentlich der Dialog das Richtige, dass ich nämlich mal verstehe, warum ich jetzt als achter Anbieter gefühlt für mich so spät involviert wäre. Darauf hast du ja vielleicht eine gute Antwort. Je nachdem, ob du jetzt sagst, linksrum oder rechtsrum, kann ich ja dann für mich die Entscheidung treffen, okay, vielleicht ist der Ansatz erfolgsversprechender als ein jeweils anderer.
Absolut. Also ich würde an eurer Stelle immer versuchen, das entsprechend rauszubekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Erfolgswahrscheinlichkeiten trotzdem gering sind, weil natürlich in so einem Beschaffungsprozess auch bei den kommunizierenden, den handelnden Personen häufig Unsicherheit besteht. Was kann ich jetzt sagen? Was darf ich sagen? Ja, das ist ja auch, ich sage jetzt mal grundsätzlich, was wir unseren Fachbereichen sagen, sagt nichts nach draußen, weil für uns natürlich als Einkauf entsprechend wichtig ist, dass dieser Wettbewerb bis zum Abschluss entsprechend besteht. Und selbst wenn es eben intern schon zu, ich sage jetzt mal, Vorentscheidungen, Überlegungen kommt, dass es für uns natürlich entscheidend ist, dass das erstmal intern bleibt, bevor man das entsprechend final entschieden hat.
Lass uns mal bei dem RFI weitermachen. Ihr habt jetzt eure eigene Recherche gemacht, ihr habt 8 Anbieter identifiziert, ihr habt euch dort über den Markt die Informationen reingeholt und sagt, okay, jetzt haben wir mal das besser verstanden und ihr wollt jetzt tatsächlich in die Ausschreibung reingehen. Ich hatte dich jetzt vorhin so verstanden, ihr macht schon so eine Vorsortierung und sagt, okay, wir nehmen jetzt nicht alle 7 oder 8 rein, sondern wir reduzieren auf 5 bis 3 oder sowas, ist so die Range. Ja. Zu dem Zeitpunkt sind dann eigentlich die Anbieter gesetzt. Da kommt dann nicht auf einmal noch ein 6. ums Eck, der vorher nicht beim RFI mit dabei war, oder wie läuft das?
In aller Regel nicht. Wenn das passiert, muss man natürlich sagen, dass vorher der Job von Fachbereich Einkaufsabteilung nicht sauber gemacht wurde, wenn man auf jemanden komplett nicht gedacht hat. Ich hatte ja vorhin schon mal das Thema politischen Druck mit reingenommen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass, warum auch immer, man der Meinung ist, hier berücksichtigt man noch den oder den. Wenn ein Vorstand, egal welchen Unternehmens, gerade auf einer Messe jemanden gesehen hat und gesagt hat, die sind super, dann je nach Unternehmen passiert das schon mal, dass man sagt, hier wären die nicht eventuell was für uns und man würde dann schauen, wie man sie gegebenenfalls unterbringt und so. Also es ist nie ausgeschlossen, aber erfahrungsgemäß passiert das sehr, sehr, sehr selten. Es sei denn eben, man kommt im RFP zu keinem Ergebnis, aber auch das würde eigentlich nur funktionieren, wenn man den RFI vorher nicht sauber gemacht hat. Weil natürlich die Idee dieser Markterkundung ist zu sehen, was ist denn realistisch am Markt zu bekommen und zu erwarten. Und das Einzige, was man am Ende, woran es gegebenenfalls scheitern könnte, wäre der Preis. Ja, weil die Fachanforderungen sollte man ja eigentlich auf Grundlage des am Markt Möglichen dann definiert haben, sagen, das ist das, was wir wollen. Und jetzt, liebe Anbieter, macht uns hier eure Lösungsangebot verbunden mit dem bestmöglichen Preismodell. Und dann sollte man idealerweise auch zum richtigen Ergebnis kommen. Tatsächlich muss man aber sagen, so wie ich es ja beschreibe, ist es ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Also allein so ein RFP dauert erfahrungsgemäß 6 Monate. Wir fangen an, unsere Anforderungen aufzuschreiben. Wenn du so ein RFI alleine, vielleicht 4, ja, wenn du es zusammen machst, bist du trotzdem so im Bereich der 9 Monate. Das dauert vielen natürlich viel zu lange. Da gibt es natürlich auch häufig entsprechend Druck, schneller zu reagieren. Deswegen werden auch häufig, ich sag mal, so Mischformen gemacht. Ja. Man weiß eigentlich schon, dass man 2, 3 Anbieter hat. Man weiß schon, was man möchte. Ist aber auch gefährlich, ne? Weil dann im Prozess häufig rauskommt, was jemand anderes eben noch kann. Du hast es eben mit eurer Seismic-Präsentation beschrieben. Ja? Die haben ein Ausschreibungsverfahren gemacht und dachten, sie wissen, was sie wollen. Dann haben sie vielleicht nicht das Ergebnis rausbekommen, was sie wollten. Haben sich jetzt jemand anderen noch reingeholt, kriegen ganz viele tolle neue Fragen und stehen eigentlich vor einem Scherbenhaufen. Ja. Ja? Weil jetzt die Frage ist, okay, machen wir es jetzt nur mit Seismic, weil die einzigen sind, die uns verstanden haben? Oder haben wir jetzt eigentlich wirklich verstanden, was unser Problem ist? Und wir machen eigentlich ein komplett neues Verfahren, indem wir Seismic und gegebenenfalls noch 3 weitere, weil wir haben eigentlich auf den falschen Markt geguckt.
Also ich finde das super anschaulich, weil du natürlich jetzt auch entgegenstellst die Perspektive, die wir eben einnehmen. Du hast es ja selber schon so ein bisschen beschrieben, dass du versuchst auch bei den Anbietern die Motivation natürlich zu erzeugen, mitzumachen, indem du ihnen zumindest eine faire Chance gewährst. Habe ich mir an einen anderen Fall erinnert, parallel. Das Seismic-Beispiel habe ich gerade gebracht. Es gab auch noch einen anderen Deal bei Kalidus Cloud schon ein paar Jahre her. War noch vor der SAP-Akquise, da hatten wir einen Fall, da wurden wir in ein RFP oder Auswahlverfahren involviert. Da war irgendwie eine der ersten Fragen, die wir auch als Anbieterperspektive gestellt haben. Hey, also wie viele Anbieter schaust du dir noch so an? So, und da kam die Antwort ja 12. So, und das war dann auch der letzte Call, den wir mit diesem Unternehmen gemacht haben, wo wir gesagt haben, also es ist ja absurd. Ja, also die hat hier eine fette Anforderungsliste, will direkt einen Preis haben, guckt sich 12 verschiedene an, also wir sind dann gerne raus. Ja. Also wenn du es mal ernst meinst und wir mal über eure fachlichen Anforderungen sprechen können, dann ruf uns gerne wieder an, aber da sind wir weg. Ne? Und tatsächlich ist es hier, was wir über die letzten 6 Jahre, machen wir diesen Podcast ja auch schon fast, immer mal wieder auch aufgreifen, eben genau diesen Aufwand vernünftig zu managen, weil du dir wieder vorstellen kannst, klar, jetzt in eurem Fall, du hast gesagt, hey, Ausschreibung bis zu 5. Also wenn ich jetzt mal ganz mathematisch sehe, ist meine Gewinnchance also 20%. Und das ist ja nicht besonders hoch, muss man auch mal sagen. Also in 80% der Fälle kann ich nicht gewinnen. Und gleichzeitig ist natürlich, ich sehe vollkommen den Punkt auf eurer Seite, der Aufwand, euch da intern abzustimmen, das alles zu recherchieren, das aufzuschreiben, sich sicher zu sein, okay, ist das wirklich das, was wir brauchen? Bei uns entsteht der Aufwand eben natürlich auf der Antwortseite, auf diese Anforderungen. Und wir sagen dann ganz häufig, hey, wenn du das Gefühl hast, du bist später involviert, als es vielleicht optimal wäre, oder vielleicht warst du sogar nicht dabei, als initial mal diese Anforderungen mal aufgeschrieben wurden, oder wenn du das Gefühl hast, wirst dir irgendwie nur ansatzweise für einen Preisvergleich hergezogen, oder du schaust hier massiver Aufwand, aber bisher hat der Kunde nur vielleicht eine Stunde mit uns gesprochen. Wenn da irgendwo ein Ungleichgewicht da ist, dann ist eigentlich unser erster Ratschlag, wahrscheinlich ist das Qualifizieren eine gute Möglichkeit. Schau mal, was passiert, wenn du weggehst von dem Deal, wie dann der Ausschreibende, der potenzielle Kunde reagiert. So, das ist so dieses Spannungsfeld.
Aber was bräuchte es denn da von eurer Seite? Also was für eine Gewinnwahrscheinlichkeit oder was für Signale, Vorgespräche würden denn auf eurer Seite, ich sage jetzt mal, für ein größeres Involvement sorgen? Also was sind dann die Treiber, wo ihr sagt, ich meine, am Ende wollt ihr eine Software verkaufen? Was sind da die größten Treiber? Ist es tatsächlich die angenommene Winrate? Ist es der Umsatz, den man noch machen muss in diesem und jenem Quartal? Also wie schaffe ich von meiner Seite aus Attraktivität, dass ihr sagt, macht doch Spaß, damit zu machen.
Ich find's gut, weil jetzt wird sozusagen der Sales-Podcast wird jetzt zu einem Procurement-Podcast. Finde ich, nee, aber es ist ja super, ist ja eine super Frage. Und man muss ja fairerweise auch mal dazu sagen, also ich habe jetzt die letzten 15 Jahre habe ich Softwarelösungen verkauft und war in Hunderten von Ausschreibungen involviert. Und ich kann dir sagen, in den allerwenigsten Fällen werden wirklich Ausschreibungen abgesagt. Die krasseste Ausschreibung, die ich mal gemacht habe, das war noch zu meiner Zeit, als ich in Südafrika gelebt habe. Da hatten wir eine Anforderungsliste, das waren irgendwie 1500 Anforderungen, irgendwie 5 Excel-Sheets, Tapeten hoch und runter. Und das war das erste Mal, dass wir von dem Kunden gehört haben. Und wir haben als Unternehmen entschieden, trotzdem daran teilzunehmen. Und Überraschung, natürlich haben wir nicht gewonnen. Es findet ja jeden Tag statt, dass diese Ausschreibungen trotzdem beantwortet werden, obwohl jetzt aus Jan und meiner Perspektive die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist. Und also die wenigsten halten sich ja daran, was der Grund ist, warum wir das jedes Mal hier im Podcast auch wieder so sagen und sagen, also wenn das die Grundvoraussetzungen sind, dann geh lieber weg, geh lieber weg. Ja, die meisten gehen nicht weg. So, das ist ja das Problem. Also ich glaube, ihr seid potenziell hier eigentlich in einer ganz guten Position, weil die meisten Vertriebskollegen, Sales Engineers oder Unternehmen bedürftig genug sind, dass sie sagen, hey, selbst wenn ich hier nur eine 10%ige Gewinnchance habe, ich mache trotzdem mit, oder sie fühlen sich das gar nicht so vor Augen. Also das kannst du mir mal spiegeln, ob ihr das regelmäßig habt, dass euch ein Anbieter auch sagt, wir sagen hier euch ab. Aus meiner Erfahrung ist es eher die Seltenheit.
Tatsächlich muss man sagen, aus meiner Sicht im Softwarebereich ist es die Seltenheit. Ja? Die meisten nehmen schon teil. In anderen Bereichen, also eher im Bereich der Dienstleistungsbeschaffung, kommt das sehr viel häufiger vor, weil da natürlich man sehr viel abhängiger ist, was die Lieferfähigkeit angeht, mit Blick auf die eigene Mannschaft. Und wenn man dann eben ein Projekt hat, was nicht großartig interessant ist, weil es einfach nicht genug Volumen bringt, dann sagen sie auch tatsächlich häufiger ab. Ja, im Softwarebereich ist das seltener der Fall.
Und trotzdem kann ich dir die Frage beantworten. Und am Ende ist es aber so ein bisschen das eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du versuchst zu erreichen. Du versuchst ja zu erreichen, eine Vergleichbarkeit herzustellen. Und wir versuchen natürlich, von der Vergleichbarkeit wegzukommen. Und die einfache Formel, die wir da verwenden, um einen Deal sauber zu qualifizieren oder disqualifizieren, was es ja am Ende ist. Für euch heißt es ein Beschaffungsprojekt, für uns ist es eine Verkaufschance oder eine Opportunity. Und das sind die drei Whys, also dreimal warum. Und zwar, also warum sollte der Kunde kaufen? Warum sollte der Kunde jetzt gerade kaufen und nicht erst in 6 Monaten oder 12 Monaten? Und warum sollte er uns kaufen? So, und genau das letzte Why ist natürlich genau der Punkt. Also wenn du mir aufzeigen kannst, wie ich als Anbieter besonders gut dafür geeignet bin, dein Problem zu lösen, im Vergleich vielleicht auch zu anderen Anbietern, dann erscheint bei mir natürlich ein Bild im Kopf, wo ich sage, okay, also ich glaube, wir sind hier in einer guten Position. Ne? Ist die Wahrscheinlichkeit 100%? Nee, aber der Kunde hat mir aufgezeigt, dass er mich unbedingt dabei haben möchte.
Das heißt, idealerweise eine individuelle Ansprache. Also, dass man entweder mal in einem Telefontermin oder in einer E-Mail direkt sagt, warum man der Meinung ist, dass das gut passen könnte. Womit man dann gleich signalisiert, okay, wir haben uns schon mal mit deiner Lösung auseinandergesetzt. Wir wollen hier nicht einfach nur, du bist nicht irgendwo auf irgendeiner Liste bei, weiß ich nicht, Gartner oder wo auch immer aufgetaucht und haben unsere Info@E-Mail-Adresse rausgesucht und hier habt ihr sie, sondern tatsächlich, wir wissen schon, was ihr macht und warum ihr für uns in Frage kommt. Und man damit auch vielleicht gleichzeitig eben signalisiert, dass man ja sich nicht mit, ich sag mal, 12 Lösungen so auseinandersetzen kann. Das würde keiner machen, völlig unwirtschaftlich, sondern dass man das auch von unserer Seite aus entsprechend seriös und kostensparsam für alle Beteiligten macht.
Also wenn du mal in die Verlegenheit kommen solltest, ich höre jetzt raus, passiert eher selten im Softwareumfeld bei euch, dass ein Anbieter mal absagt, dann wäre das auf jeden Fall mein Ansatz zu beantworten. So, warum wollen wir euch unbedingt dabei haben? Also tatsächlich wäre das dann individuell und findet natürlich eher in einem Gespräch statt, auf jeden Fall. Ist ein Prozess, den nennen wir aus der vertrieblichen Perspektive typischerweise sowas wie Discovery. Da können wir gleich nochmal reingehen, wie ihr damit umgeht. Ja, genau, das wäre die Antwort. Aber tatsächlich ist es ja so, auch wo du es gerade ausgeführt hast, hört sich schon fast wie verkehrte Welt an, weil sich sozusagen der Anbieter muss sich beim, also der Kunde muss sich beim Softwareanbieter bewerben, ne?
Aber es hängt ja immer ein bisschen vom Markt ab. Ich finde, ich will ja auch was von dem Unternehmen, ja. Ich will ja in der Regel mit dem Softwareanbieter auch dann über die nächsten Jahre zusammenarbeiten. Und ich als Einkäufer weiß auch, wir werden immer das Thema Change Requests, wir wollen noch nachkaufen oder ähnlichem. Und da merke ich ja auch von Anfang an, spricht man da auf Augenhöhe miteinander? Ist das alles vernünftig oder ist das nicht so? Deswegen versuche ich auch, also wenn wir Absagen bekommen, ist mein Anspruch immer, dass wir, meine Einkäufer, dem nachgehen, ja, auch verstehen, warum Unternehmen abgesagt haben. Und natürlich genauso am Ende eines solchen Prozesses, mindestens denen, die auch wirklich präsentiert haben, also mit denen auch wirklich ein persönlicher Kontakt gibt, es gab, dass es da auch ein sauberes Debriefing-Gespräch gibt, ja, weil aus meiner Sicht das Mindeste ist, was wir quasi als Feedback, also dass wir das Feedback geben können, ja, was könnt ihr gegebenenfalls besser machen, wo passt uns eure Lösung nicht, und da haben wir auch schon sehr gutes Feedback zu bekommen, dass wenn man dann eben schon mal die Absage bekommt, man eben auch wirklich das nachvollziehen kann und nicht am Ende nur eine Absage-E-Mail bekommt.
Nehmen die Softwareanbieter dieses Angebot an?
Ja, erfahrungsgemäß immer. Und was ich sagen muss, auch erfahrungsgemäß prominent besetzt. Also es gibt ja immer unterschiedliche Rollen, die mit in diesem Verfahren mit drin sind, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und es sind in der Regel nicht nur Key Account Manager, die Vertriebler, sondern dann eben auch, wenn die Software halt groß genug ist oder der Beschaffungsvorgang, hast du dann halt, weiß ich nicht, den Sales Head von Europa oder insgesamt oder Deutschland oder wie auch immer dabei. Und in den allermeisten Fällen sind die in solchen Terminen auch dabei, um das entsprechend zu verstehen. Ja. Also da merkt man schon, dass da auch ein Interesse auf der anderen Seite wirklich immer da ist, zu verstehen, warum. Ja, weil für die Beziehungspflege braucht man das ja nicht unbedingt, da reicht es, wenn einer irgendwie hingeht, sondern die meisten interessiert natürlich schon sehr detailliert, wieso, ja, weshalb, warum.
Versuchen da manche Anbieter noch das Ruder irgendwie umzureißen oder ist das dann wirklich ein ehrliches
Gespräch? Also in aller Regel nicht. Was auch daran liegt, dass ich mich auf so eine Diskussion gar nicht einlassen würde. In aller Regel, es gibt Ausnahmen, aber in aller Regel sage ich auch nicht, gegen wen sie verloren haben, sondern ich versuche natürlich bei dem Gespräch bei ihnen zu bleiben und der jeweiligen Softwarelösung, bei dem Team, was präsentiert hat. Weil es gibt, ich sage jetzt mal, 100.000 unterschiedliche Gründe, warum das nicht geflogen ist. Und da will ich gerne auch individuell bleiben, dass sie bei sich bleiben und eben gar nicht diese Diskussion, ne? Das kommt relativ selten vor, dass da mal jemand nachkarte und sagt, naja, ihr müsst ja selbst wissen, welche Fehlentscheidung ihr da trefft.
Jetzt haben wir auch so ein paar Hörerfragen bekommen und ich habe jetzt mal zwei im Kopf, die jetzt auch inhaltlich einigermaßen zu dem passen, was wir schon diskutiert haben. Ich komme noch mal ganz kurz zurück auf dieses Entscheidungsdreigestirn, Fachbereich, Leitung, CIO und dir als Lead Buyer. Und jetzt kam eine Frage rein, wo im Prinzip die Aussage war, alles klar, also wir haben hier einen Prozess, da sind wir mit dem Fachbereich extrem tief drin, und die IT auch. Und beide sagen, hey, eure Lösung ist die richtige. Auch hier war es so, dass der Kunde offensichtlich einen Vergleich angestellt hat und die Lösung, für die sie sich inhaltlich entscheiden würden, war ungefähr 40% teurer. Was macht Yannick Diek?
Tatsächlich muss man sagen, es kommt darauf an. Weil natürlich auch die Frage ist, wie groß das Budget an der Stelle ist. Und ob wir nachvollziehen können, warum die Lösung 40% teurer ist. Weil wenn der Fachbereich sich für eine Lösung entscheidet, die er oder zwei Fachbereiche und IT sich für eine Lösung entscheiden, die ihnen größere Mehrwerte bringen, dann ist das ja häufig auch, ich sag mal, mehr Geld wert. Also das heißt, es geht jetzt nicht zwangsläufig darum, den, ich sag mal, präferierten Partner um 40% zu drücken, damit man Kostengleichheit hat. Natürlich ist das ein Argument in der Verhandlung und auch eine relative, oder ich sag mal, eine Kenngröße für uns. Aber was wir vor jeder Verhandlung natürlich machen mit unserem Fachbereich, ist abzustecken, was denn das Ziel dieser Verhandlung ist. Am Ende müssen es ja alle mittragen und es ist bei uns nicht nur der Einkauf, der sagt, es ist ja schön, dass ihr das fachlich gut findet, aber die sind uns 40% teurer, kriegt ihr nicht. Es gibt Unternehmen, in denen mag das so laufen. In den allermeisten Unternehmen, wo wir im Bereich indirekten Einkauf und Software-Einkauf ist indirekter Einkauf sind, ist das erfahrungsgemäß nicht so, dass man eben vorher absteckt, was denn eigentlich das Ziel ist. Und natürlich geht es jetzt darum, möglichst nah an diese, ich sag's mal, an den Vergleichspreis ranzukommen. Aber es muss halt immer individuell bewertet werden, bei welchem Preisunterschied würden wir dann sagen, nee, dann nehmen wir die zweitbeste Lösung. Auch wenn es die beste Lösung ist, aber der Unterschied ist zu groß, ne? Und da spielen eben unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Man macht sich daraus vielleicht einen Business Case. Warum ist die Rolle? Sparen wir uns damit? Wir versuchen doch durchaus gegenzurechnen, ja, wo wir sagen, keine Ahnung, die ist vielleicht da zu administrieren. Da sparen wir uns in der IT eine FTE. Mhm. Da kannst du, weiß nicht, 80.000 Euro schon mal mit verrechnen. Und solche Berechnungen werden dann durchaus gemacht. Ja, wir schauen, versuchen mal schon ein bisschen Total Cost of Ownership an der Stelle zu suchen und dann eben mit dem Anbieter ins Gespräch zu gehen. Und bei 40%, das ist zwangsläufig so, wird man mit dem Softwareanbieter sprechen darüber, dass er 40% zu teuer ist im Wettbewerbsvergleich. Mhm. Und dann würde man eben schauen, was es für Hebel an der Stelle gibt. Ich meine, wenn mir jemand ein Angebot macht und ich ihm sage, er ist 40% zu teuer und er sagt dann alles klar, dann senke ich meinen Preis um 40%, dann ist es ja auch etwas unseriös. ja. Da muss man ja überlegen, was wäre gegebenenfalls diese, habe ich auch schon überlegt oder erlebt, solche Situationen. Aber gerade im Softwarebereich, wo man natürlich sagen muss, dass die Grenzkosten extrem gering sind, selbst wenn die Anbieter sagen, ja, SaaS und ich habe eine eigene Instanz, die ich hier aufsetzen muss oder sowas. Und da, mein Gott, ja, also da sprechen wir nicht über ernsthaft Kosten, sondern da kann man in der Regel sehr individuell entscheiden. Und da geben dann häufig eher die Firmenpolicies vor, wie man mit entsprechenden Rabatten agieren kann. Das ist manchmal auch einfacher, mit Geschäftsführern zu sprechen, weil die machen es ganz unterschiedlich. Und für die macht es ja auch manchmal ganz unterschiedlichen, die haben manchmal ganz unterschiedliche Anreize. Ja, da gibt es bestimmt Softwareanbieter draußen bei euch, die sagen würden, ja, ich würde auch zahlen dafür, dass ihr die Software bei euch einsetzt, wenn ich euch als Referenz nehmen kann und wir dann gemeinsam, keine Ahnung, an der Messe beim Stand stehen und ihr dann erzählen könnt, wie erfolgreich das ist. Ne? Deswegen, da gibt es ganz viele unterschiedliche Aspekte, die einen Mehrwert bieten können auf allen Seiten. Und das würde man natürlich entsprechend berücksichtigen und dann trotzdem in die Verhandlung einsteigen.
Also mega spannend. Also ich finde es gut, ne? Weil du einerseits sagst, okay, klar, bei 40% Preisunterschied, da muss ich schon mal nachfragen. Aber gleichzeitig signalisierst du ja auch, du bist mal grundsätzlich offen, auch mal dieses Delta zu verstehen. Und würdest sogar sagen, hey, wenn du mir jetzt dann am nächsten Gespräch 40% Discount gibst, dann würde ich schon auch ein paar Fragezeichen im Kopf haben, weil was hat dich dazu veranlasst, mir so einen hohen Preis da hinzu klatschen? Also verargumentier das mal. Jetzt hast du Total Cost of Ownership, beziehungsweise du hast auch gesagt, wir rechnen diesen Case. Also ihr rechnet für euch einen Business Case und macht ihr das pro Anbieter und habt da auch so eine Differenzierung drin, welche Dinge kann mir Anbieter A versus Anbieter B bieten und wie stellt sich das
quantitativ? Das ist jetzt, ich sag mal, unterschiedlich detailliert. Was man schon macht, ist sich intern zu überlegen, wie lange man mindestens die Software einsetzen wird. Ja, und unter 3 Jahre ist alles unrealistisch, weswegen, es wäre ein ganz anderes Thema, diese SaaS, wir können leicht wechseln, Masche für extrem übertrieben halte. Ist auch an vielen Stellen einfach so ein Verkaufsargument. Realistischerweise setzt man 5 Jahre auf eine Software, teilweise sogar 7. Und das macht auch Sinn, über diesen Zeitraum die Software miteinander zu vergleichen. Macht es auch nicht immer ganz einfach, weil man selten, jetzt kommen wir wieder auf etwas anderes. Die meisten Softwareanbieter geben höhere Rabatte, wenn man ein größeres Commitment abgibt. Längere Laufzeiten, höhere Abnahmemengen, je nachdem, wie das Lizenzmodell an der Stelle gestaltet ist. Und das ist natürlich so ein Thema, wo man sagt, naja, ich würde mich zwar committen zu sagen, ich will deine Software 5 oder 7 Jahre nutzen, ich will mich aber nicht dazu committen, weil ich habe vielleicht auch gar nicht das Budget oder so, oder ich weiß nicht, wie sich mein Geschäft entwickelt, wie intensiv. So, und das ist natürlich ein bisschen die Krux, dass die Softwareanbieter aber so immer so ein Mindestcommitment an der Stelle haben wollen, um entsprechende Rabatte zu geben. Und die können sie ja in absurden Höhen geben, weil eben die Grenzkosten so niedrig sind. Es gibt seit zusätzlich Jahre, bringen dann halt mal 20%. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Das heißt, man macht so ein bisschen pro Case individuell, dass man sich überlegt, machen wir es auf klassischerweise 5 Jahre, gucken vielleicht noch mal ein bisschen in die Zukunft, wie würde sich das danach entsprechend verlängern. In der Regel kommt es aber erst im Prozess raus, so ein bisschen Unterschiede. Das gelingt selten, das so super sauber zu antizipieren, dass wir, ich sag mal, sagen, wie hoch sind tatsächlich die Betriebskosten nochmal aufgeschlüsselt. Also es gibt schon Ausschreibungen, wo wir sagen, es ist so groß, da macht Sinn, so einen Posten damit aufzunehmen. Ja? Aufwandschätzung der IT in der Regel für die Implementierung, aber natürlich auch den für den entsprechenden Betrieb. Das Gleiche auf Fachbereichsseite.
Wie viel Vertrauen schenkt ihr denn einer Business-Case-Rechnung, die vom Anbieter kommt? Also ich kenne das, ne? Ich habe ja 5, 6, 7 SaaS-Unternehmen jetzt intern gesehen. Fast immer hatten wir eine Art Business-Case-Calculator, den wir praktisch, wo wir sagen, okay, hier können wir Mehrwerte stiften, hier sind eure konkreten Kennzahlen. Natürlich versuchen wir hier von euch dann, vom Kunden, diese Kennzahlen gemeinsam einzutragen, so damit die Glaubwürdigkeit besonders hoch ist. Nutzt ihr sowas oder sagt ihr, hey, komm, das ist mir zu voreingenommen, wir haben unsere eigene Betrachtung?
Ja, also ich glaube, ich als Einkäufer vertraue dem gar nicht. okay. Ja, weil es ist ja biased.
Na klar.
Und der Business Case, wie bei jedem Business Case, blendet ja gegebenenfalls andere Kosten aus, an die man vielleicht nicht denkt. Oder die auch vielleicht, ich sage jetzt mal, anbieterspezifisch. Jeder Business Case muss Annahmen treffen, wie jedes Angebot, jede Projektplanung Annahmen treffen muss. Und die würden in so einem Business Case natürlich immer zugunsten des Softwareanbieters ausgelegt werden. Weswegen es aus meiner Sicht wichtig ist, sich da immer eigene Gedanken zu machen. Also diese Business Case können helfen, um Denkanstöße im Fachbereich zu erzeugen. Es geht ja schon immer darum, auch intern Dinge zu verkaufen, bevor man in so ein Auswahlverfahren geht. Ja, also ich glaube, die spielen eine größere Rolle vor dem Auswahlverfahren als im Auswahlverfahren. Ja. Da hat man sich meistens schon relativ sicher darauf festgelegt, dass man so eine Lösung haben möchte. Aber vorher ist es immer relevant, dass wenn man, keine Ahnung, so ein Abteilungsleiter, Bereichsleiter im Fachbereich muss zu seinem Bereichsvorstand gehen, um erstmal für dieses Projekt zu werben. Und der braucht natürlich Ideen, wie er das entsprechend unterfüttert und in Aussicht stellt. Aber in aller Regel greifen die meisten dieser Business Cases nicht. Schon bei den internen Business Cases ist es fraglich, wenn man die im Nachhinein alle mal sauber analysieren würde, wie viele davon tatsächlich so eingetreten sind und wo nicht was vergessen wurde.
Macht ihr das?
Mir ist nicht bekannt, wir machen es einkaufsseitig nicht strukturell. Das mag der ein oder andere Fachbereich machen. Wird nicht so sauber auch dokumentiert. Ja. Man findet in viel größeren Unternehmen, die vielleicht auch noch viel größeres, Projektportfolio-Management haben, könnte ich mir vorstellen, dass sowas gemacht wird. Nur in Einzelfällen.
Ja, ich würde ja aus der Software-Anbieter-Seite und auch dort sehe ich es zu selten oder habe ich es zu selten gesehen, dass man aus einer Anbieterperspektive das vielleicht auch proaktiv mal ansteuert, dass man sagt, hey, liebe KPMG, lieber Kunde, was auch immer, wir arbeiten jetzt schon seit 2 oder 3 Jahren zusammen, lass uns doch mal aufschreiben, ob unsere initialen Annahmen, die wir hier getroffen haben für euren Case, ob die zugetroffen haben, ne? Oder ob wir vielleicht sogar drüber sind, ob wir drunter sind, lohnt sich das für euch? Ja. Du hast ja gerade schon mehrfach angesprochen, Software wird heutzutage nur noch gemietet oder eben als SaaS-Modell eingekauft. Das heißt, irgendwann stellt sich ja auch die Frage nach der Vertragsverlängerung und dann ist ja spätestens der Zeitpunkt, wo ich dann mal ganz ehrlich sein muss mit mir selber.
Absolut. Und da muss man sagen, gibt es noch eine ganze Menge Potenzial bei den Softwareanbietern, auch wenn ich sage jetzt mal, im ersten Schritt oder häufig im Lieferantenmanagement nicht mehr persönlich beteiligt bin. Es gibt Involvement in der Regel dann, wenn es tatsächlich zu größeren Friktionen kommt, vertraglicher Art. Ansonsten ist schon so, dass man meistens so Spotlight, ne, Auswahl, initiale Beschaffung, dann Verlängerung, da spricht man darüber und in aller Regel nehme ich mehr Frustration wahr bei den internen Kunden als Begeisterung. Die Erwartungen werden in den seltensten Fällen übertroffen. In der Regel gibt's Ernüchterung. Was nicht immer nur an dem Softwareanbieter auch liegt. Ja, es gibt ja auch natürlich, wie bei jeder Software, ne, man ist ja dann häufig auch ernüchtert, dass man intern die richtigen Stellschrauben nicht setzen konnte, weil eine interne Abteilung dort quergeschossen ist. Irgendjemand, sei es eine Risikoabteilung, sei es ein Betriebsrat zum Beispiel, oder dass man sich eine tolle Sache ausgedacht hat und dann sagt uns aber die IT-Security, das funktioniert so aber nicht, oder ein Steuerthema, was dagegen spricht, wo wir sagen, das können wir nicht machen. Das kann ganz, ganz vielfältige Gründe haben, ne? Aber am Anfang geht man damit halt sehr viel euphorischer in so ein Rennen.
Jetzt haben wir sehr viel über, ich sag mal, Prozess gesprochen, über die Herangehensweise, wie ihr anfangt, Anforderungen zu definieren, über RFI, dann Ausschreibung. Ich würde jetzt gerne mal noch ein bisschen eins reinzoomen, ein bisschen taktischer werden und vielleicht ist hier eine gute Frage, um dem Thema sich mal anzunähern. Jetzt sprecht ihr natürlich ja zu irgendeinem Zeitpunkt mal auch mit den Vertriebskollegen, Kolleginnen aus den Anbietern und jetzt mal eine offene erste Frage. Wie kann denn so ein Vertriebsmitarbeiter oder auch Sales Engineer, je nachdem, was ihr dort so einkauft, wie können die denn mal so einen ersten Mehrwert bieten, der auch deinen Job einfacher macht?
Der ihn einfacher macht. Ich überlege gerade, weil ich glaube, am Anfang ist ja so ein bisschen die Frage, was in der Präsentation ist eigentlich Standard und was ist eben individuell auf den kundenspezifischen Business Case. Und ich glaube, was es einfacher macht, ist, wenn man gemeinsam darauf hinwirkt, dass es individuell ist und nicht Standard. Weil ich es immer wieder merke, dass es Präsentationen gibt, die sehr allgemein gehalten sind, was, ich sag mal, zum guten Stück auch sicherlich unsere Verantwortung als Einkäufer oder Kunden an der Stelle ist. Weil wenn wir keine, ich sage jetzt mal, speziellen Themen, keine Agenda vorgehen, keine Use Cases oder ähnlichem, dann ist natürlich auf der anderen Seite häufig ein bisschen Überforderung zu der Frage, na, was machen wir dann? Na, dann machen wir halt Standard. So. Und das geht eben ganz häufig an dem vorbei, was der Kunde haben möchte. Es ist aber natürlich auch extrem schwierig, das herauszufinden, zu identifizieren, weil am besten natürlich auch noch ganz unterschiedliche Leute in so einer Präsentation sitzen. Ja, du hast da den Fachbereich, du hast die IT, du hast den Einkäufer. Alle interessieren unterschiedliche Sachen und du kannst dir eigentlich sicher sein, dass mindestens ein, eher zwei, manchmal vielleicht sogar alle drei abgehängt sind und nicht mehr so richtig folgen, weil es nicht mit dem Problem in ihrem Kopf gerade zu tun hat. Ja, und das ist ja immer die Frage der Aufmerksamkeit. Ja, spricht man da gerade ein Problem an, was interessant ist? Du hast jetzt gefragt, welchen Mehrwert da geboten werden kann. Was für mich wichtig ist, das muss aber nicht in dieser Präsentation sein, das kann jedenfalls schon vorher sein, ist so dieses Feedback zu den Anforderungen. Das kann sein, dass man das Feedback gibt und sagt, lieber Kunde, ich habe den Eindruck, du hast dich noch gar nicht, oder du müsstest dich vielleicht noch ein bisschen tiefer mit dieser Materie, mit der Fragestellung befassen, weil aus meiner Sicht sind, dann habt ihr bestimmt Standardfragen, diese 5 Fragen noch gar nicht beantwortet, die vielleicht ihr für euch beantworten müsstet. gerne auch mit uns in einem gemeinsamen Termin. Ne? Man will ja immer versuchen, das zu verbinden, aber dass man da Feedback gibt, zu sagen, die sind ehrlicherweise gar nicht detailliert genug auf eurer Seite. Ja? Da können wir nicht so richtig draus erkennen, in welche Richtung eure Anforderungen an der Stelle geht. Was ich auch mal sehr spannend finde, ist zu sagen, du hast ja gesagt, ihr nehmt an unglaublich vielen RFPs teil. Das heißt, ihr kriegt natürlich auch sehr, sehr viele unterschiedliche Kundenanforderungen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man sieht, was davon jetzt kundenspezifisch ist und wo eigentlich die Probleme liegen, die alle entsprechend haben und die wahrscheinlich auch eher, ich meine, die Software ist ja sicherlich auch eher darauf ausgerichtet, die Standardprobleme zu lösen und da so einen Abgleich durchzuführen und zu sagen, ihr habt uns diese Anforderungen genannt, die machen wir im Standard nicht, weil sich herausgestellt hat, die anderen Kunden haben davon Abstand genommen. Überlegt euch doch nochmal, ob euch das wirklich wichtig ist. Ja, entweder können wir es nicht oder wir können es nur mit zusätzlichem Aufwand. Also, dass man so diesen Abgleich macht zwischen den individuellen Anforderungen des Unternehmens, was sich sicherlich seine Gedanken gemacht hat, aber vielleicht noch nicht genug andere, ich sage jetzt mal, Referenzunternehmen sich angeguckt hat und dem, was so ein bisschen Best oder Leading Practice ist, an dem sich so eine Standardsoftware ja auch immer ausrichten möchte. So, das ist erstmal wichtig auf der rein fachlichen Ebene. Was aus meiner Sicht unglaublich wichtig ist, das haben wir auch schon mal angesprochen, ist das Thema Vertrauen. Also Vertrauen schaffen auf der persönlichen Ebene, weil der Faktor Mensch bei jeder Entscheidung immer eine entsprechende Rolle spielt. Und mit das Wichtigste beim Schaffen von Vertrauen ist, das Gefühl zu haben, dass auf der anderen Seite jemand ist, der einen versteht. Ja, und wie zeigt man das? Indem man eben auch die richtigen Fragen stellt und eben nicht einfach nur seinen Stiefel durchzieht, sondern eben in den Dialog einsteigt. Vielleicht noch Rückfragen stellt, falls man sie nicht, wir machen eigentlich in den Prozessen auch immer eine Fragerunde, dass wir die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Da kann ich auch nur zu motivieren, das zu nutzen, weil das für uns auch mal ein sehr klarer Indikator ist, wie stark sich der Anbieter mit unserem Thema auseinandergesetzt hat. Weil das für uns als diejenigen, die diese Software auswählen, unglaublich wichtig ist, weil wir eben, das ist auch schon mal Entscheidungen unter Unsicherheit. Wir wissen, auf der anderen Seite ist mehr Wissen um die spezifische Software. So, ist mehr Wissen um diese Ausschreibungssituation. Wir haben schon, keine Ahnung, 10, 100 Kunden dabei begleitet, ähnliche Projekte umzusetzen. Und da ist es unglaublich wichtig, dass man eben sagt, was haben denn andere Kunden bisher vergessen? Was habt ihr entsprechend vergessen? Und es passiert immer wieder, dass wir Beispiel eine Software auswählen und dann feststellen am Ende, wir wollten eigentlich noch ein Testsystem haben. Haben wir gar nicht so klar in unseren Ausschreibungsunterlagen vielleicht drinstehen gehabt. Aber da ist der Softwareanbieter genau, wie ihr es aus seinem Seismic-Beispiel auch gemacht habt, eben auch die Lücken identifiziert und diese offenen anspricht und hinterfragt. Habt ihr euch bewusst dagegen entschieden oder habt ihr gegebenenfalls daran noch nicht gedacht? Ja, weil ganz häufig muss man sagen, an bestimmte Dinge hat man vielleicht noch nicht gedacht oder sind irgendwie rausgefallen oder wie auch immer. Also das ist aus meiner Sicht unglaublich hilfreich. Was aus meiner Sicht im, ich sage jetzt mal, früheren Prozess, da hatten wir das Thema Business Case ja schon mal, ne? Also so ein Business Case zu entwickeln, da ist es durchaus interessant, mal zu sehen, wie das Unternehmen das angeht, welche Argumente da eine Rolle spielen. Mich interessieren ehrlicherweise weniger konkrete Zahlen, da werden für mich Referenzen dann wieder spannender, ja, mal mit Leuten zu sprechen, hast du auch schon gesagt, nach 3 Jahren mal zusammensetzen, ist es denn auch wirklich so gekommen? In aller Regel kann man wahrscheinlich sagen, nein, aber wo lagen denn gegebenenfalls Fehlannahmen? Und im weiteren Prozess ist es für mich natürlich sehr, sehr spannend, dass die andere Seite eben die Stellschrauben kennt, also sich natürlich mit der Lösung auseinandersetzt, also wirklich weiß, was kann die Lösung, was kann sie nicht, was kann mein Team intern noch umsetzen, was nicht in der entsprechenden Zeit, weil die Kunden wollen natürlich möglichst schnell nach so einer Auswahl starten. Und auf der anderen Seite gerade der Vertriebler, wenn ich jetzt eher auf den kaufmännischen Teil gucke, dass der natürlich sein Unternehmen gut kennt. Und genau weiß, wie könnten Stellhebel sein, was müsste ich ihm gegebenenfalls geben, damit er mir wiederum bessere Konditionen geben kann. Und das ist total unterschiedlich, ja. Je nachdem, wie das Unternehmen gerade tickt. Ja, bei dem einen ist es so, wir wollen das Mietmodell total pushen. Also wenn wir eher auf eine Mietlösung gehen würden als auf eine Kauflösung, wäre das für uns sehr, sehr viel einfacher, ein attraktives Angebot zu machen. Wenn ihr höhere Commitments geben könntet, manchmal gibt es ja ganz unterschiedliche Lizenzmodelle, ja, von, ich sage jetzt mal so, Unternehmens- oder Konzernlizenzen, Flatrate-Themen bis hin eher zu Pay-per-Use-Modellen. Und da ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll und hilfreich, auf der anderen Seite zu wissen und zu verstehen, wo und wie die Stellhebel sind, mit wem man da wie reden muss, um die besten Ergebnisse rauszubekommen. Ja, weil viele Unternehmen haben ja sehr dedizierte, also nicht nur Policies, sondern auch ja Prozesse, Angebotsprozesse. Wie herausfordernd das ist, wenn ich mit Vertrieblern verhandle, wenn ich genau weiß, die haben ja keine Verhandlungskompetenz. Weil sie in aller Regel, das ist für sie natürlich auch immer total blöd, ne? Sagen, na, nur indikatives Angebot, ich habe relativ gutes Gefühl dafür, dass ich so ein Angebot durchbekomme, ne? Aber ich muss das erst noch bei mir intern einstellen und je nachdem, wo und wie man abweicht vom Standard, geht das eben hoch bis zum, weiß ich nicht, Chief Revenue Officer, das ist ja so eine neuere Rolle bei den Softwareanbietern oder zum COO, CFO, wie auch immer, dass auf jeden Fall Vorstandsmitglieder irgendwie mitentscheiden müssen.
Vielen Dank dafür. Auf einen konkreten Punkt würde ich gerne nochmal eingehen, weil ich glaube, dass der sehr wichtig ist und weil wir auch hier im Podcast immer wieder darüber sprechen, weil wir sehen, dass es in der Häufigkeit nicht gut gemacht wird. Du hast gerade eigentlich diesen Painpoint schon genannt, nämlich wie schaffe ich es, möglichst spezifisch und problemrelevant meine Lösung gegenüber einem Kunden darzustellen? Du hast gesagt, ja. So allgemeines Blabla können wir nicht gebrauchen, das hilft mir nicht weiter, sondern wir wollen es gerne für uns spezifisch haben. Ich reflektiere jetzt nur über diese beispielsweise RFI-Dokumentation oder RFP-Dokumentation, die ich in der Vergangenheit gelesen habe. Da gibt es dann schon manchmal so ein hinleitendes Dokument und da gibt es dann vielleicht so ein Executive Summary. Da stehen dann vielleicht, ich sag mal, 5 bis 10 Sätze, irgendwie die Basis dieses Projektes darstellt und dann kommen danach 20 Seiten Anforderungen. Was ich sagen will, ist, meine Erfahrung zeigt mir aufgrund der Dokumentation, die uns als Softwareanbieter zur Verfügung gestellt wird, bin ich noch gar nicht in der Lage, so eine spezifische Relevanz herzustellen, wenn ich nur das nehme als Arbeitsgrundlage. Ja. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, okay, ihr macht dann ab und zu mal so Fragerunden und Fragerunden ist mal das eine, habe ich im RFP-Prozess auch schon miterlebt, wo dann 5 Anbieter im selben Call sind und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das so macht, kannst du gleich mal ausführen.
Tatsächlich machen wir es anders, aber
Ja, okay. Finde ich schon mal gut. Also wahrscheinlich dann individuell am Ende, oder?
Wie macht das? In der Regel individuell, wobei wir auch eher im ersten Schritt auf ein schriftliches Verfahren zurückgreifen und zu sagen, meldet uns eure Fragen, so dass wir dann idealerweise auch allen Beteiligten die Antworten zur Verfügung stellen können. Wobei auch das ehrlicherweise wir haben da keine 100%ige Vorgabe. Das ist ganz schön. Und wenn ich dann sehe, von, ich sage jetzt mal, 5 beteiligten Unternehmen stellt nur einer Fragen, dann denke ich mir manchmal auch, na gut, dann kriegt der die Fragen beantwortet. Ja. Es sei denn, ich sehe durch seine Fragen, dass ich irgendwas ganz Wesentliches vergessen habe, was die anderen auch wissen müssen oder sowas. Ja. Ne? Der Idealzustand ist, dass natürlich alle die gleichen Voraussetzungen haben. Aber wenn sich da jemand ganz individuell viel weiter auseinandersetzt, dann soll er auch vielleicht einen kleinen Vorteil haben dadurch.
Ich bin ja vollkommen bei dir und das ist auch etwas, was wir hier im Podcast immer wieder predigen. Tatsächlich gibt es so einen Spruch, den wir immer wieder mal bringen. Wir sagen, der Kunde kennt sein eigenes Problem nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das insbesondere natürlich im Gespräch mit der Fachabteilung so ist, wenn man am Anfang steht und noch überhaupt dieses Problem versucht zu quantifizieren, zu evaluieren und zu schauen, okay, hat das eine Priorität, dem ich die Aufmerksamkeit schenken möchte, dass ich überhaupt meinen Einkauf involviere? Ist es überhaupt schon so groß? Ne? Also das müssen wir schauen, wo sind wir sozusagen in diesem Prozess drin? Du kommst ja naturgemäß zu dem Zeitpunkt rein, wo die Fachabteilung sagt, ja, wir wollen hier auf jeden Fall was lösen, lieber Einkauf, unterstütze mich mal dabei, ich will hier was einkaufen. Aber worauf ich hinaus will, ist dieses Problembewusstsein erstmal zu erarbeiten und dann gegenüber auch den Anbietern die Möglichkeit zu geben, dieses Problembewusstsein vielleicht auch gemeinsam zu entwickeln. Ist das irgendwas, was ihr tut oder sagst du, okay, in dem Moment, wo ich reinkomme, haben wir einen relativ strengen Prozess. Hier gibt es eine Fragerunde und dann gibt es Anbieterpräsentationen. Also wenn ihr es bis jetzt nicht verstanden habt, dann too little, too late? Oder
tatsächlich ist das für mich schwierig. Nicht wegen too little, too late, sondern weil ich diese Rolle eigentlich nicht im Vertrieb sehe. Ich sehe sie auch nicht im Einkauf, sondern das ist eigentlich eine IT-spezifische Rolle, die des Business-Analysten. Ja, aber die wenigsten Unternehmen haben wirklich ausreichend Business-Analysten, die natürlich in der Lage sind, die kundenspezifischen Anforderungen wirklich zu verstehen und dann auch entsprechend zu übersetzen. Weil das ist ja genau die Herausforderung. Immer dann, wenn es das IT-seitig nicht gibt und auch einkaufsseitig nicht so richtig gibt, dann verschieben wir das Problem damit in den Vertrieb, der gerne verstehen möchte, was es ist. Und ich sage mal, diese Pre-Sales-Rolle, so wie sie ja beschreibt, hat für mich eben auch eine unglaublich hohe Überschneidung mit der Rolle, wie ich die des Einkäufers verstehe, weil ich natürlich genau, man muss an dem arbeiten, was ich habe, so wie ihr es ja auch macht. Wir erleben eben häufig, dass die IT-Abteilungen nicht so tief in den fachlichen Anforderungen drin sind wie der Fachbereich, wie wir uns das wünschen würden. Also müssen wir versuchen, da ein Stück weit mit reinzugehen in der Auswahl und eben diese Business-Analyse zu machen und wirklich von unserer Seite auch wirklich zu verstehen, was will denn unser Kunde damit. Und jetzt natürlich die Frage, wo und wie man diese Prozesse unterbringt, weil ihr seid natürlich rein per Definition nicht anbieterunabhängig. Ihr stellt natürlich die Fragen, die sehr nah an eurer Lösung sind. Und sowas kann schon mal sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Das ersetzt aber eigentlich nie diesen internen Prozess, der eigentlich unabhängig vom Anbieter gemacht werden muss. Wir haben natürlich häufig die Situation, dass er eben nicht gemacht wird, weil die Zeit nicht dafür da ist, weil die Kompetenzen, die Mitarbeiter häufig dafür nicht da sind. Und wir dann überlegen müssen, wie wir das entsprechend ausgleichen. Und deswegen tun wir uns auch so ein bisschen schwer, natürlich diese Anforderungen, ich sag mal, mit einem Unternehmen einzeln zu diskutieren. Und ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft offen, wie man sich, ja, wie man so einen Prozess gestaltet, dass man eben diese Lücke sinnvoll schließt, ohne dass das eben rein anbieterspezifisch ist. Ich weiß nicht, wie ihr, wann aus deiner Sicht es sinnvoll wäre, im Involvement diese Rolle bei euch, den Pre-Sales Engineer zum Beispiel, zu integrieren, ohne zu torpedieren, dass natürlich der Kunde ein eigentlich offenes Verfahren haben möchte. Also du willst jetzt keine individuelle Beratungsleistung, kannst eine Dienstleistung verkaufen, was auch an vielen Stellen gemacht wird. Es gibt viele Leute, die sich genau dafür, in der Regel Freelancer, darauf spezialisiert haben, diese Rolle im Fachbereich zu übernehmen, weil der Fachbereich hat in der Regel das Projektbudget dafür. Die machen das dann. Wo und wie könnte man ihn gegebenenfalls involvieren, um sinnvolle Anregungen zu sammeln? Ohne dafür zu sorgen, dass man eine Anforderungsliste hat, die, oh Wunder, oh Schau, nur auf einen Softwareanbieter passt.
Also das ist auf jeden Fall mal eine spannende Frage. Und ich meine, wir haben es jetzt auch gar nicht so ausgesprochen, aber diesen Prozess, den nennen wir aus der vertrieblichen Perspektive Discovery. Also dass wir praktisch mit unseren potenziellen Kunden sehr tief ins Gespräch reingehen. Und da geht es im ersten Moment auch gar nicht um irgendwelche, da will ich auch gar nicht über Anforderungen sprechen. Ich will auch nicht über Features sprechen, sondern ich will eigentlich darüber sprechen, was treibt euch um? Wo meint ihr bei euch selbst ein Problem identifiziert zu haben, was so groß ist, dass es sinnvoll ist, dass wir jetzt hier gemeinsam zusammensitzen, um darüber zu sprechen, ob wir es lösen können? Das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Und was wir halt merken ist, dass wenn ich allein diese Frage schon am Anfang stelle, so warum sitzen wir hier heute zusammen und warum ist das Problem so groß, dass wir es gemeinsam oder dass ihr beschlossen habt, es lösen zu wollen, ist die Qualität der Antwort in 9 von 10 Fällen extrem oberflächlich ist.
Ja.
Das ist eine symptomatische operative Beschreibung von irgendeinem Prozess vielleicht, der heute, du hast es vorhin schon so gesagt, ja, natürlich gibt's da mal, ich sag mal, Medienbrüche, da gibt's dann manuelle Übertragung von Daten von A nach B, so, das ist alles okay, aber ist das wirklich jetzt so schlimm, dass wir sagen müssen, wir müssen es unbedingt automatisieren oder wir brauchen eine neue Lösung, so. Und was wir ermutigen und sehr viele im Vertrieb, ist zumindest unsere Erfahrung, tun das eben zu wenig, dieses, warum muss jetzt hier eine Veränderung stattfinden, wirklich mal zu qualifizieren und zu quantifizieren.
Absolut. Meine These ist nur, dass die Rolle im Vertrieb eigentlich falsch ist. Die Rolle gehört eigentlich zum Kunden. Ich sage mal, entweder in den Einkauf, also wechselt einfach rüber in den Einkauf oder geht eben in dieser Rolle in die entsprechenden Fachabteilungen als Business Analysten in der IT oder so. Also entweder Fachabteilung oder IT, da ist aus meiner Sicht an dieser Schnittstelle ist die Rolle genau richtig mit diesem Mindset angesiedelt, um zu diesem Zeitpunkt die Fragen zu stellen, damit man dann, unabhängig von der jeweiligen Lösung, wirklich dieses Problem beschreibt und sich dann an so einen Make-Use-Buy-Prozess begeben kann. Ja, und dann sagen kann, was ist denn jetzt hier die beste Lösung? Und ja, es kann ein Ausschreibungsverfahren sein, das ist dann sauber vorbereitet und man ist dann in der Lage, dem Vertrieb, dem Softwareanbieter auch wirklich zu sagen, was man an der Stelle braucht. Und dann braucht es natürlich noch Produktexperten auf der anderen Seite, die wirklich wissen, was die eigene Lösung kann. Aber dieser Punkt der Discovery, der unglaublich wichtig ist, ja, und es ist, irgendjemand muss ihn nachholen, wenn er nicht gemacht wurde. Davon bin ich überzeugt, ja. Also, wenn ihr merkt, er wurde nicht gemacht, dann müsst ihr ihn halt machen. Genauso wie einkaufsseitig. Wenn wir merken, er wurde nicht gemacht, ist eigentlich unser Anspruch, dass wir ihn machen. Gleichwohl gehört es eigentlich aus meiner Sicht in die IT oder sogar in die Fachabteilung, wenn die nochmal eine spezielle Funktion haben, die sich um eigene Solutions, Prozesse oder sowas kümmern, dass die wirklich fachbereichsübergreifend wissen, wo wir das verstehen. Aber solche Leute sind unglaublich schwer natürlich zu finden, weil es auch unglaublich viel Aufwand bedeutet, die Fachprozesse in der jeweiligen Fachabteilung zu verstehen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dafür braucht man ja in der Regel 2-3 Jahre in so einem Unternehmen, in so einer Fachabteilung, um das wirklich zu verstehen. Und ganz selten gibt man sich die Zeit dafür.
Ich verstehe, was du sagst, weil du natürlich ein objektives Bild haben willst. Und du sagst, und auch das ist natürlich vollkommen nachvollziehbar, wenn mir ein Anbieter dabei hilft, dann, selbst wenn der Anbieter das gar nicht will, wird automatisch durch das Wissen, was dieser Anbieter hat, durch seine eigene Kundenerfahrung, durch seine Softwarelösung natürlich einen gewissen Bias mit drin haben, einen gewissen Vorbehalt, ganz automatisch.
Ja. Ja.
So, und darum, ich glaube, die einzige Antwort, die ich jetzt auf deine Frage, um darauf zurückzukommen, geben kann, ist, und ich finde, das hast du eigentlich schon so ein bisschen beschrieben, wenn ihr anfangt, ein Verfahren zu starten, eben nicht sofort mit der 1000-seitigen Excel-Liste ums Eck zu kommen, sondern eben so ein RFI zu starten, der aber, ich sag mal, so offen gestaltet ist, dass man den Anbietern die Möglichkeit gibt, mit euch ein bisschen Zeit zu verbringen und in solche Discovery-Workshops beispielsweise reinzugehen. Also wir haben einige Kunden, die machen, wenn es halt um hier auch so siebenstellige Investitionsbeträge geht, die gehen vor Ort zum Kunden, die machen dann teilweise Halbtages-, teilweise Ganztages-Workshops. Da geht es nicht darum, irgendwelche Software zu zeigen. Da geht es nicht darum, Demos zu machen oder eine Präsentation zu machen, sondern es geht darum, erstmal ein gegenseitiges Verständnis voneinander zu erarbeiten und aufzuschreiben, so, was sind denn hier die strategischen Prioritäten? Wie bildet sich das heute im Alltag ab? Was passiert, wenn ihr nichts tut? So, wie sehe eure Welt in 5 Jahren aus? Und das mal von so einer strategischen Ebene runterzubrechen auf eine prozessuale, organisatorische und dann natürlich auch eine operative.
Ja.
Und dann ein gemeinsames Verständnis davon zu haben, warum es hier sinnvoll ist, überhaupt was miteinander zu machen. Wenn du jetzt sagst, sowas will ich gerne tun, aber ich sag mal, möglichst objektiv, dann muss man vermutlich die Zeit investieren und das eben nicht nur mit einem Anbieter zu machen, sondern vielleicht mit 2 oder 3.
Ja.
Wohl wissend, dass ich selbst in so einem Prozess glaube, schon dann ein gewisser Vorbehalt da ist, weil beim ersten Mal wird es sich immer anders anfühlen als beim 2. oder 3. Mal, weil du ja dann selber schon was gelernt hast dabei, vielleicht vom 1. Anbieter.
Ja.
Der 2. daher und der ist dann vielleicht schon auf einem schwierigen Start, weil der hat gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, dir noch neue Dinge beizubringen, vielleicht. Ne? Mhm. Aber ich glaube auch, also ich glaube, das könnte mich mir vorstellen, dass es für euch eine super spannende Übung wäre, zu verstehen, wie qualitativ hochwertig arbeiten eigentlich arbeitet dieser Anbieter. Also schafft er das überhaupt, von seiner eigenen Softwarelösung zu abstrahieren und auf so einer, wie gut schaffen es diese Menschen, sich auf mich einzulassen? So, das merkst du ja auch da schon. Könnte ja vielleicht sogar schon ein Bewertungskriterium sein für die Auswahl.
Absolut. Ich meine, was mich manchmal so ein bisschen stutzig macht, ist, dass aus meiner Erfahrung mit den Softwareanbietern, ich meine, sie haben ja auch alle Lösungen dafür, so Customer Success Manager oder ähnliches oder so. Dass meine Erfahrung ist, dass nicht mal die ich explizit dafür bezahle und seit 2, 3 Jahren mit denen zusammenarbeite, dass nicht mal die mich wirklich verstehen. Wie glücklich, auf welchen Zufall müsste ich da treffen, dass ich im Vertrieb jemanden finde, der genau diese richtigen Fragen an der Stelle steht. Ne? Das ist so ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und die Frage ist auch, was glaubst du, wie viel Zeit man für diesen Discovery-Workshop sich nehmen sollte und wem man dafür braucht? Ja, das ist ja auch immer die Frage. Es ist immer schwierig, mehrere Personen zu einem Zeitpunkt zusammenzubekommen. Und wenn ich dann schon mal nachdenke, Fachbereich, da hat man ganz häufig dann unterschiedliche, vielleicht sogar Abteilungen, die mit dabei sind. Ja, also wer sollte sinnvollerweise daran teilnehmen und wie lange sollte so ein Workshop dauern?
Also ich möchte ganz kurz zu dem Customer Success Beispiel, was du gerade gebracht hast, noch was sagen, weil da kann ich dir aus der Realität sozusagen sagen, wie das auf der Anbieterseite aussieht. Ich war die letzten 1,5 Jahre war ich bei Miro und dort hatten wir auch Customer Success. Und wenn du dir anschaust, wie viele Kunden Miro hat versus wie viele Customer Success Manager jeweils damit beauftragt sind, diese Kunden zu betreuen, dann hast du selbst im strategischen Account-Segment, das sind also die Kunden, die mit Abstand am meisten Mitarbeiter haben und am meisten auch Geld ausgeben, da geht es dann teilweise um 7- bis 8-stellige Beträge, die im Jahr bezahlt werden, um diese Software einzukaufen. Selbst da hast du teilweise ein Betreuungsverhältnis, was dir manchmal Sorgen bereitet. So,
ja.
Und dann überrascht es mich gar nicht. Und dann liegt es auch gar nicht an der Kompetenz des eigenen Mitarbeiters, sondern das ist strukturell begründet, dass das tiefe Auseinandersetzen mit meinem Kunden an der Stelle nur bedingt möglich ist. Und das ist also bedauerlich, weil du grundsätzlich natürlich im Softwareumfeld, du hast es schon mehrfach erwähnt, grundsätzlich mal ziemlich hohe Margen hast. So, gleichzeitig versuchen auch dort natürlich, ich sag mal, Investoren, Eigentümer, die maximalen Margen rauszuholen und versuchen natürlich den Headcount gering zu halten. Und am Ende ist es halt irgendwie auch ein Optimierungsproblem, ja. Also wie viel Kunden kann ich betreuen mit möglichst wenig Mannschaft? Und es wird auf jeden Fall irgendwo federn lassen.
Gut, und dann kommen noch Fluktuationen oder ähnliches mit rein, ja, die es ja überall entsprechend gibt.
Okay, jetzt will ich aber auch gerne auf deine Frage antworten, weil ich finde super, dass überhaupt dieser Dialog da mal stattfindet und vielleicht muss IT-Einkauf und Softwareanbieter, vielleicht müssen die noch viel mehr miteinander sprechen. Also es gibt natürlich keine pauschale Antwort, ist schon mal klar, ne? Also wenn du eine Lösung einkaufst für, ich sag mal, 25.000 Euro Annual Contract Value, ist es was anderes, als wenn wir über 2 Millionen sprechen. Und dementsprechend sehen wir auch die Bandbreite. Ne? Also ich habe kleinere Deals gemacht, 50k oder sowas, sind vielleicht so die kleinsten, die ich gemacht habe, wo wir, ich sag mal, mit 2 bis 3 Discovery-Terminen hingekommen sind. Da ging dann, das Discovery ging vielleicht 1/2 Stunde bis 45 Minuten. Da sind wir auch gar nicht vor Ort hingefahren, sondern das haben wir virtuell gemacht. Wir haben mit den jeweiligen Fachbereichen gesprochen und mit der IT und hatten dann ein ausreichend gutes Grundverständnis, um dann in einer Präsentation oder Pitch-Termin mit dem Entscheider eine Entscheidung zu ermöglichen und auch erfolgreich zu sein. Das funktioniert. Jetzt das Beispiel, was ich gerade gebracht habe mit dem Discovery Workshop, das Kunde von uns, ERP-Anbieter, bei denen weiß ich halt, da sind das eben 7-stellige Summen und da lohnt sich das durchaus halt mal, also erstens mal hinzufahren, weil es einfach nochmal, du hast gerade schon vorhin gesagt, so Mensch zu Mensch. Ja, also da bist du einfach mal von Angesicht zu Angesicht physisch vor Ort und dann gönnst du halt dir durchaus mal einen halben bis einen ganzen Tag. Und was sich dann vielleicht anbietet, du hast es vorhin auch schon so durchhören lassen, na klar, du hast natürlich auch bei euch auf der Seite gibt es verschiedene Interessensgebiete. Dem IT-Menschen, der sich vielleicht mal insbesondere darum kümmern möchte, wie integriert sich das eigentlich in meinen restlichen IT-Stack? Mit dem brauche ich nicht darüber sprechen, wie ein Use Case ABC in der Fachabteilung abläuft, weil der im Zweifelsfall das den nicht interessiert. Ne? Das heißt, was sich hier anbietet, ist so einfach so Breakouts. Ne? Wenn ich sage, okay, wir gönnen uns einen halben Tag, dass ich vielleicht eine Stunde IT-Breakout habe, ich habe vielleicht eine Stunde Einkauf-Breakout, wo wir dann über Lizenz- und Preismodelle sprechen und dann haben wir noch so einen fachlichen Track, dann kann man das so gemeinsam Divide and Conquer-mäßig abbilden. Also das habe ich gesehen, das funktioniert gut. Du hast natürlich vollkommen recht, je nachdem, wie viele Menschen da kommen. Man kennt ja auch den guten alten, sprichwörtlich, der SAP-Bus kommt ums Eck. Also wir gehen zum Kunden und kommen mit irgendwie 10 Leuten. Ist dann manchmal auch so ein bisschen Overkill. Also vielleicht reichen dann eben doch 2, 3 wirklich sehr gute Menschen und nicht gleich 10. Auf eurer Seite würde ich schon auch sehen, klar, ich meine, ihr seid jetzt, du hast es ja bei euch in eurem konkreten Fall vorhin gesagt, 5-stellige Anzahl von Mitarbeitern, dass da mehrere Leute da mit dabei sind, ist auch klar. Und da muss ich einfach schauen. Und das ist die große Herausforderung auch im Vertrieb, dass man die Leute irgendwie vernünftig abholt. Weil wenn du jetzt irgendwie so einen 3-Stunden-Termin verbringst und du redest halt mit 20 Leuten und eigentlich sind nur 3 ITler dabei und du redest jetzt 1/2 Stunde über IT-Themen, ja, dann schalten die anderen 17 halt ab. So, und das ist halt kacke. Wenn ihr das nicht aus der Kundenperspektive schon aktiv gestaltet, würde ich von jedem Vertriebsmitarbeiter erwarten, dass das aktiv angesprochen wird und gesagt wird, wenn wir es so bauen, wird es halt kacke. Lass mal hier mit Breakouts arbeiten und diese Zeit miteinander möglichst werthaltig gestalten, sodass auch jeder am Ende rausgeht und sagt, das war gut investierte Zeit, auch von meiner Seite.
Ich bin auf jeden Fall total offen, was Feedback angeht zu, ich sag mal, neueren Ansätzen. Könnte mir auch vorstellen, sowas mal auszuprobieren, dass man sowas mal einfach von vornherein mit plant.
Sei vorsichtig, was du sagst. Viele 100 Vertriebskollegen, Kolleginnen hören hier gegebenenfalls zu und schreiben jetzt Yannick Dieck auf LinkedIn an, ich will ja keinen Workshop machen.
Wir können über alles reden. Vielleicht nicht bei 100 gleichzeitig, aber nee, definitiv. Ich merke ja, dass viele Dinge nicht nach Theorie ablaufen, nicht weil die Leute, ich sage jetzt mal, böse Menschen sind, sondern weil sie eben an der Praxis scheitern. Und es scheitert häufig an der Praxis daran, dass die Leute zu wenig Zeit haben, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und die Frage ist ja, wie gestaltet man die Prozesse, die Verfahren so, dass das für alle Seiten, ich sage jetzt mal, fair ist, da das Beste rauskommt, ja. Da gibt es sicherlich noch Optimierungsmöglichkeiten zu den bestehenden Verfahren, ja. Und gerade wenn man eben nicht im Bereich der öffentlichen Vergabe ist, und selbst die öffentliche Vergabe ist ja immer wieder dabei, sich so weiterzuentwickeln, dass man andere Verfahren entwickelt, die eben einen stärkeren Dialog ermöglichen, um eben zielgerichtet zu der richtigen Lösung zu kommen. Was sicherlich aber auf eurer Seite manchmal frustrierend ist, dass man sagen muss, viele Dinge, Optimierungsdinge im Unternehmen intern, bedürfen eben einer sehr langen unternehmensinternen Diskussion. Und manchmal stößt man dann eben Dinge, Diskussionen an und dann braucht das Unternehmen wieder ein Jahr, um intern erstmal die Fragen zu klären. Oder verliert das aus dem Fokus, weil da eben nicht der größte Business Case dahinter steht oder so. Ne? Das ist, passiert ja auch jeden Tag.
Absolut. Jetzt mit Blick auf die Zeit. Ich habe noch so, ich sag mal, so eine Handvoll Fragen und vielleicht können wir die in folgender Manier mal durchgehen. Ich nenne es mal so Rapid-Fire-Questions. Ja, ich stelle dir einfach die Frage, du gibst das, was du denkst, dazu ab und ich stelle gar keine Rückfrage, sondern komm direkt mit der nächsten Frage rum. Dann können wir zumindest, will ich da noch einen Haken dran machen, weil ich glaube, da sind ein paar ganz, ganz interessante Sachen dabei. Frage Nummer 1. Was unterscheidet eine gute von einer schlechten Software-Demo?
Individualisierung.
Wie viel technisches Know-how braucht ein IT-Einkäufer heute oder ist der Preis immer noch Prio 1?
Ich glaube, gerade wenn ich über den Software-Einkäufer spreche, braucht es IT-Know-how, braucht es Fach-Know-how und als drittes eben Preis. Also der Dreiklang ist das, was wichtig ist.
Welchen Stellenwert nimmt ökologische und soziale Nachhaltigkeit in deiner Selektion ein?
Das ist auch individuell, und womit ich mich persönlich schwer tue, ist vor allem die Kriterien sauber zu definieren, anhand derer wir diese Unterscheidung treffen. Ich kann sagen, dass das Thema für uns so wichtig ist, dass wir sowohl jemanden intern haben im Einkauf, der sich nur mit diesem Thema beschäftigt, als auch intern in unseren Prozessen implementiert haben, dass Nachhaltigkeitskriterien immer mit zu berücksichtigen sind. Es ist aber natürlich nicht einfach, tatsächlich zu entscheiden, wie man dieses Thema ESG sauber berücksichtigt. Ja, das kann ja dann sein, dass man sich anguckt, wie das Unternehmen mit seinen Mitarbeitenden umgeht. Ja, Software wird in der Regel auch so erstellt. Ich gehe in der Regel nicht runter und gucke mir, welche Server verwendet werden, zumal da aus meiner Sicht die Differenzierung noch nicht groß genug ist, ob ich jetzt sage, was du nutzt AWS im Hintergrund, das funktioniert ja nicht so gut. Hier Microsoft hat mit seiner Azure Cloud auch viel bessere Nachhaltigkeitsthemen. So tief geht das definitiv noch nicht. Also es ist ein wachsendes Thema, wird immer entsprechend mit berücksichtigt, gibt, glaube ich, aber aus meiner Sicht noch nicht genug Differenzierungsmöglichkeiten. Und auch hier, wenn irgendjemand in der Hörerschaft da Kriterien kennt, hat, die da sehr gut angewendet werden können, auch da bin ich sehr, sehr interessiert, wenn ihr sagt, Moment mal, wir als Softwareanbieter haben doch hier Zertifikat XY, Thema ABC, womit man sich abgrenzen kann, dann bin ich sehr, sehr interessiert, das mal kennenzulernen, vielleicht auch einem eigenen Termin oder so, das mal zu verstehen, weil es für uns natürlich schon wichtig ist, dieses Thema adäquat zu berücksichtigen.
Also danke für deine Offenheit. War tatsächlich auch eine Hörerfrage. An der Stelle geht Gruß an Steffen Müller, der früher im Presales gearbeitet hat, also das, was Jan und ich die letzten 10 Jahre auch gemacht haben, der jetzt sich aber genau dem Thema mehr gewidmet hat. Meines Erachtens ein absoluter Experte in seinem Feld und ich glaube, er wäre für so ein Gespräch sehr offen. Also stelle ich gerne den Connect mal her.
Gerne.
Was müssen Software-Seller tun, damit du richtig genervt bist?
Tatsächlich nervt mich am meisten überhebliche Kommunikation, wenn es einfach auf der menschlichen Ebene überhaupt nicht passt, weil wir im Prozess jeder immer wieder kleinere Fehler macht, sei es die Anforderung nicht sauber zu beschreiben oder ähnlichem. Da kann man unglaublich viel ausbügeln. Wenn ich aber auch das Gefühl habe, auf der anderen Seite wird überhaupt nicht zugehört, sondern einfach nur der eigene Stiefel durchgezogen, am besten noch gezeigt, dass es eine Art Geringschätzung gibt für die Person oder die Rolle oder wie auch immer. Das ist das, was den Nervfaktor entsprechend hochtreibt.
An welchen KPIs wirst du gemessen?
Tatsächlich ist es so, dass ich bin ja nicht nur Lead bei IT, sondern ich habe auch eine Rolle intern. Ich bin auch noch in der Beschaffung für andere Themen verantwortlich, weswegen meine persönliche Zielerreichung an, ich sag mal, ein bisschen breiter aufgestellt ist als rein an der Softwarebeschaffung. Das Thema Savings spielt eine Rolle. Ja, das ist ja das, was immer so im Raum schwirrt. Wobei das von unterschiedlichen Unternehmen unterschiedlich intensiv gehandhabt wird. Und ich bin dankbar, dass das nicht das einzig wichtige Kriterium an der Stelle ist, sondern dass es eher darum geht, unsere Organisation weiterzuentwickeln als Wertschöpfungspartner für unsere Fachbereiche. Das ist unser interner Anspruch, unsere interne Vision, die wir formuliert haben. Und inwieweit es mir gelingt, diese Vision weiterzuentwickeln, ist maßgeblich für meine Ziele. Und das ist eben die gemeinsame Beschaffung, bessere Entscheidungen an der Stelle zu treffen. Und der dritte hat was eher mit der internen Organisationsentwicklung zu tun. Also dafür zu sorgen, dass wir auch hier als Einkauf professionell oder noch professioneller IT einkaufen.
Eine Rückfrage, weil ich weiß, du schaust auch mal links und rechts von euch, auch außerhalb natürlich. Gibt es da draußen IT-Einkäufer, die KPIs auf Kostenersparnisse haben, die tatsächlich ihr eigenes Gehalt beeinflussen, also im Sinne von variables Gehalt, dass ich in Anführungszeichen Provision bekomme, je mehr Rabatte ich raushandle?
Meines Wissens gibt es das, weil viele Unternehmen ihre individuelle oder ihre variablen Bestandteile ja gerne messen wollen und es natürlich in jedem Unternehmen immer schwierig ist, wirklich harte KPIs zu definieren. Aber ja, die wird es geben, ja, die dann entsprechende Savings erreichen müssen, die dann vielleicht auch dankbar sind, wenn man eher ein, ich sage mal, etwas zu hohes Angebot am Anfang abgibt. Aber ich hoffe und denke, dass das nicht die Mehrzahl an der Stelle sind, weil man eben auch im Einkauf merkt, dass man auch immer, ich sag mal, so ein bisschen Kind seiner Umstände ist. Je nachdem, was der Markt an der Stelle hergibt, je nachdem auch, wie diese Einsparungsberechnung erfolgt. Da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, das zu berechnen. Wenn ich eine neue Software einkaufe und da gar keinen Vergleich habe oder so, dann starte ich eventuell am Ende schlechter, wenn die Berechnungslogik so ist, wenn alle direkt ein kompetitives Angebot abgeben, weil sie alle wissen, dass sie im Wettbewerb sind und mir dann am Ende nur noch gelingt, Zusatzleistungen rauszuholen oder 5% oder sowas. Also von daher spielt das bei mir keine dominierende Rolle. Natürlich geht es darum, wirtschaftlich einzukaufen. Der Preis ist da ein sehr wesentlicher Faktor. Ich erlebe es zumindest so, dass in den wenigsten Unternehmen die Denkweise so kurzfristig ist, dass die Einkäufer so einseitig incentiviert werden, dass sie eben nur auf die Preise entsprechend gucken müssen.
Wir sind am Ende von unserem knapp zweistündigen Marathon angekommen. Ich habe eine allerletzte Frage für dich. Was begeistert dich am meisten an deiner Rolle?
Was mich begeistert, ist genau diese Rolle in der Mitte einnehmen zu können. Ja, also mir macht es unheimlich viel Spaß, die kritischen Dinge anzusprechen. Also so ein bisschen der Advocatus Diaboli zu sein, dass man, wenn sich der Fachbereich vielleicht schon ein bisschen verliebt hat in eine Lösung, dann ein kleines bisschen der Partycrasher ist und mit dafür sorgt, dass die richtigen Fragen an der Stelle gestellt werden, der auch gerne die Rolle einnimmt, diese kritischen Fragen, also in Disput mit dem Softwareanbieter, mit dem Vertrieb an der Stelle zu gehen. Und dass er, ich sag mal, jeden Tag total unterschiedlich ist, ja, ganz viele unterschiedliche Gespräche in unterschiedlichen Richtungen, IT, Fachbereich, aber auch die Vertriebskollegen und auch die internen Kollegen. Das ist das, was mir da jeden Tag extrem viel Spaß macht und ja, wo wir auch immer Mitstreiter suchen. Also wenn ich vielleicht den einen oder anderen jetzt eher aus einer vertrieblichen Rolle motiviert habe, da mal eine andere Perspektive einzunehmen. Auch da kommt gerne auf mich zu, egal ob es in der internen, in der Einkaufsorganisation ist oder aber auch in der internen IT. Also da sind wir auch immer für offen.
Genau, Yannick's LinkedIn-Postfach wird explodieren nach dieser Folge. Aber ich finde, also mir geht's total ins Ohr. Ne? Also ich glaube in beide Richtungen übrigens. Ne? Wenn du vorher im IT-Einkauf gearbeitet hast und dann in den Vertrieb gehst oder in die andere Richtung, ich glaube, dass da extrem viel, wie wir jetzt auch in den letzten knapp zwei Stunden gelernt haben, extrem viel Überlappung auch gibt und einfach auch gemeinsame Ziele und am Ende natürlich alle da, um irgendwie ein gutes Ergebnis zu erreichen. Also ich glaube, dass man da sich in der Rolle ganz gut entfalten kann, wenn man sich da mal reinversetzt. Vielen, vielen lieben Dank, Yannick. Ich glaube, dieses Gespräch hier ist eine reinste Goldgrube für jeden, der im Vertrieb arbeitet. Ich habe wieder eine Menge gelernt. Super Perspektivwechsel. Ich habe, glaube ich, 3 Jahre lang habe ich mit dir geredet, bis wir jetzt erstmal geschafft haben, diese Aufnahme zu machen. Von daher
vielleicht warten wir ja bis zur nächsten Folge nicht 3 Jahre. Wir gucken mal, wie es sich so ein bisschen entwickelt, was da vielleicht auch an Folgefragen, Ideen entstehen. Und wenn das alles smooth läuft, dann gibt's vielleicht ein zeitnaheres Follow-up.
Genau, also auf das Angebot komme ich sehr gerne zurück und ich kann es nur zurückgeben. Mir hat's auch sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass du auch ein bisschen Freude dabei hattest. Und kann am Ende deswegen nur sagen, vielen lieben Dank, Yannick, dass du mitgemacht hast. Wie wir jetzt gerade im Gespräch von Yannick gelernt haben, ist innerhalb des Discovery-Prozesses ein mega Wirkungshebel auch für uns im Vertrieb, um am Ende erfolgreich mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten. Es ist somit die Basis für einen Erfolg im B2B-Software-Vertrieb. Und jetzt gibt es zum zweiten Mal dieses Jahr eine gute Nachricht, weil wir tatsächlich im August wieder das Discovery-Dojo öffnen für eine öffentliche Kohorte. Das ist das Presales-Training für Discovery Exzellenz. Details dazu findest du auf serockstars.com/discovery. Um mehr zu erfahren, trag dich jetzt unverbindlich in unsere Warteliste ein. Link natürlich auch in den Shownotes. Das war für dich Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb mit Jan und Tim. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.